Donnerstag. Check 24 Donnerstag. Herzlichen Glückwunsch. So, wir haben den 21. Spieltag und eins steht schon mal fest, er wird nicht komplett gemacht. Denn das Rhein-Derby Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln ist abgesagt worden. Schuld ist das Sturm, die Sabine aus Sicherheitsgründen. Aber das Spitzenspiel heute Abend hier in München, das findet natürlich statt. Die Bayern dann gegen RB Leipzig. Und wir schalten in beide Lager, gehen zuerst zur Säbener Straße. Unser Chefreporter von Sport 1, Florian Plettenberg, steht dort. Anschwitzen, wie es so schön heißt. Florian, wie breit ist das Grinsen der Mannschaft, nachdem Dortmund gestern verloren hat?
Ja, ist natürlich vorhanden. Man hat den Sieg der Leverkusen natürlich vernommen, aber die Bayern konzentrieren sich einzig und allein heute auf RB Leipzig. Ein Spiel, das enorm wichtig ist. Aber Hansi Flick hat gesagt, selbst wenn wir heute gewinnen, das hier ist definitiv kein Endspiel. Aber der Sieg, der ist natürlich ganz, ganz dick im Hausaufgabenheft unterstrichen.
Wie sehen die Planungen aus heute noch?
Ja, die Bayern haben jetzt hinter blickdichten Plan angeschwitzt, fahren jetzt gegen 11.15 Uhr in ein Tageshotel nach Unterschleißheim. Das ist ungefähr 35 Kilometer entfernt hier von der Säbener Straße. Dann wird zu Mittag gegessen, Pasta, ein Stück Kuchen ist sicherlich auch erlaubt. Dann wird eine Ruhepause verordnet, dann kann jeder noch mal auf die Zimmer gehen. Der eine oder andere macht einen Mittagsschlaf. Dann folgt die Mannschaftsbesprechung, die Aufstellung wird verkündet. Und dann fährt man gegen den späten Nachmittag in Richtung Allianz Arena.
Florian, vielen Dank für die erste Einschätzung. Du findest sicher noch raus, welcher Kuchen heute dann serviert wird. Wir hören dich später nochmal. Schalten natürlich auch zum Hotel der Leipziger. Markus Krösche, der Sportdirektor, wird jetzt dann live zugeschaltet sein. Jetzt begrüßen wir erstmal zwei Gesichter der Bundesliga. Der eine ist seit über 45 Jahren dabei als Trainer und auch als Spieler. Und der andere hat über 400 Bundesligaspiele gemacht, war Torschützenkönig unter anderem. Hier sind Friedhelm Funkel und Stefan Kießling. Nochmal guten Morgen.
Morgen.
Stefan. Ich bin schon mal froh, dass ihr heile angekommen seid. Ne? Also, Stefan, wir haben ein schönes Bild für dich. Schau mal. Wir haben rausgefunden, es ist der einzige Schal, den es gibt von dir. Stimmt das?
Nein, gibt schon ein paar mehr.
Das sind nicht deine Eltern, stimmt.
Nein.
Hast du ihnen Geld dafür gegeben, dass sie ihn zeigen?
Auch nicht. Es gab schon ein paar, die haben mein Trikot getragen.
Gut. Scherz beiseite. Du warst gestern natürlich im Stadion.
Ja.
Wir schauen mal auf den Siegtreffer. Du warst ja auch sehr kopfballstark. Hast du Lars mal gesagt, wie man so einen Ball einfach reinmacht?
Nee, ich habe ihm tatsächlich vor dem Spiel gesagt, es wäre gut, wenn wir heute gewinnen, weil ich heute hier, gestern gewinnen, weil ich heute hier bin. Und daher bin ich ihm dankbar, dass er den noch reingemacht hat.
Und auf dich gehört hat, ne?
Ja.
An der Stelle. Also wir werden natürlich intensiv darüber sprechen. Friedhelm, du verfolgst natürlich Fortuna immer noch.
Ja, klar.
Gestern das Spiel in Wolfsburg?
Ja, nicht nur gestern, auch in Kaiserslautern und auch das letzte Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Und ich drücke Fortuna nach wie vor die Daumen.
Aber vor dem Fernseher, ne?
Ja, ja, vor dem Fernseher. Ja, vor dem Fernseher.
Lass uns schnell auf die Führung schauen gestern. Sie haben gut angefangen, ne?
Sehr gut. Ja. Sehr gut angefangen. Sie haben eine hervorragende erste Halbzeit gespielt. Auch hier das
schöner Doppelpass.
Matze Zimmermann schießt in die kurze Ecke. Man kann darüber diskutieren, ob der Torwart den vielleicht halten muss. Ja, aber es war ein schönes Tor und vor allen Dingen in der ersten Halbzeit haben sie richtig gut gespielt.
Also unsere Themen heute natürlich das Abendspiel gestern da, wo die 7 Tore gefallen sind. Abstiegskampf. Trainer, über Trainer wollen wir natürlich auch sprechen und dann schauen wir voraus auf das Spiel heute Abend mit unseren weiteren Gästen. Unser Sport1-Experte ist da, Reinhold Beckmann.
Moin Moin.
Von der dpa, Klaus Bergmann. Der Chefreporter von Leipziger Volkszeitung, Guido Schäfer. Unser Sport1-Experte, Stefan Effenberg.
Morgen alle.
Und wie immer an meiner Seite, Laura, schönen guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen zusammen.
Ich habe natürlich wieder die Erfrischung rein. Das die Erfrischung. Du musst warten. Wie immer alkoholfrei bei uns.
Das kühle Blond hast du wieder vergessen, ne?
Bitte?
Das kühle Blond vergessen.
Nein, das sage ich nicht.
Wir wollen auf den BVB schauen. Also schwierige Woche war das. Also Pokal aus unter der Woche gegen Bremen und dann eben die Niederlage gestern auch noch in Leverkusen kassieren müssen. Was die Tore oder das Tore-Schießen angeht, da kann man den BVB keine großen Vorwürfe machen. 18 Tore in den vergangenen 4 Ligaspielen. Allerdings in der Defensive, da liegen dann doch die Probleme. 6 Gegentore gab es alleine in dieser Woche. 32 Gegentore insgesamt schon in der Liga. So viele wie vor 12 Jahren das letzte Mal. Und deswegen auch die Frage der Woche. Verspielt Dortmunds Defensive alle Titelchancen? Rufen Sie uns an, 01379 011 011. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Und machen Sie mit im Liveblog unter sport1.de. Da können Sie natürlich abstimmen, wie gewohnt. Und auch in der kostenfreien App, die im ganz neuen Design erstrahlt. Also da lohnt sich der Blick definitiv mal rein. Downloaden Sie sich das Ganze und da sind Sie immer auf dem besten und aktuellsten Stand.
Dankeschön. Ja, es war ein irres Spektakel gestern Abend in Leverkusen. Wechselnde Führung und wunderbare 7 Tore. Da gilt es einfach nur Dank zu sagen. Einerseits und andererseits gibt es aber auch noch Menge zu analysieren.
Perfekte Woche für die Leverkusener. Pokal-Viertelfinale erreicht und in der Liga den BVB bezwungen. Der wiederum im DFB-Pokal ausgeschieden war. Verkorkste Woche also für die Dortmunder, obwohl sie gestern zweimal in Führung gegangen waren. Traumtor von Winterneuzugang Emre Can. Und dazu die schön herausgespielte 3:2-Führung. Was danach passierte, ist nur schwer zu fassen. Denn so gefährlich die Schwarz-Gelben vorne sind, so verwundbar und wenig clever sind sie oft hinten. 80 Sekunden nur benötigten die Leverkusener, um die Partie doch noch final zu drehen. Und das gegen eine Top-Mannschaft, die abgesehen von Reus in Bestbesetzung spielte. Also mit den 9 in der Startelf. Haaland und Can. Der deutsche Nationalspieler mit Witzel vor der Innenverteidigung, bestehend aus Zagadou und, nicht zu vergessen, Hummels. Klingende Namen also. Und doch so viele Gegentore. Allein 7 in der zurückliegenden Woche. Und darum gilt es, diese Frage zu klären. Warum ist diese Defensive so anfällig?
Stefan, hast du eine Erklärung?
Ja, auf der einen Seite haben die Leverkusener wirklich einige Tore gemacht, die sie herausgespielt haben, herausragend herausgespielt haben. Mhm. Und das Verteidigen fängt ja vorne an, das weißt du genauso wie ich. Also es ist ja nicht nur die Defensive, nicht nur, wir gehen oft auf Mats Hummels drauf. Ich finde, das fängt vorne an, sobald du den Ball verlierst, entweder direkt zu pressen oder du musst dich fallen lassen. Aber das ist nicht nur die Verteidigung.
Wo denken Sie dann zu offensiv? Stefan, du warst ja da. Beide Mannschaften eigentlich gestern.
Beides war natürlich ein großer Schlagabtausch. Wir hatten eigentlich gar nicht so viele Torchancen. Haben die dann eiskalt auch genutzt, muss ich sagen. Und es war schön anzusehen. Für uns natürlich am Ende erfolgreich. Die Dortmunder wollten, glaube ich, vorne so ein bisschen schönere Torchancen herausarbeiten und dann natürlich das entscheidende Tor noch machen. Trotzdem haben wir gut dagegen gehalten dann.
Friedhelm, was macht man dann, wenn man so viele Gegentore kriegt als Trainer?
Ja, was macht man da?
Noch mehr Abwehrspieler aufstellen?
Ich glaube, dass das in erster Linie auch daran lag, dass sie, wenn die Leverkusener im Ballbesitz waren, einfach keine oder nicht schnell genug eine gewisse Kompaktheit hergestellt haben. Sie haben entscheidende Zweikämpfe verloren. Sie haben vor allem beim ersten Tor, das Volland macht, ein schlechtes Stellungsspiel gehabt. Da hat man schlecht zu Volland gestanden. Mit einem Pass ist Volland im Grunde frei gewesen, hat den Freiraum genutzt und hat dann mit seinem starken linken Fuß abgeschlossen. Also da muss einfach wieder ein Stück weit mehr Kompaktheit rein, weil Tore macht diese Mannschaft immer. Tore macht diese Mannschaft immer. Und wenn man das nicht in den Griff bekommt, dann kann man kein deutscher Meister werden.
Arnold, gehen wir mal rein ins Spiel. Schauen vielleicht mal auf die Führung von Leverkusen. Da kannst du das vielleicht nochmal unterstreichen, was Friedhelm gerade gesagt hat.
Ja, aber über allem steht ja, das ist ein wahnsinnig vergnügliches Fußballspiel war als Ganzes. Es ist ein großes Spektakel. Nachmittags war es ja nur Graubrot und Trockenbrot. Aber mit so wenigen Ballzügen tatsächlich zur Chance zu kommen, ist ja was Wiederkehrendes bei Borussia Dortmund.
Also schau mal hier, da kommt der Ball von Radetzky zu Havertz.
Und so, jetzt zählst durch die Station, dann siehst du, wie einfach es Leverkusen gemacht wurde in dieser Situation. Alle sind zu weit entfernt. Und das ist keine Situation, die jetzt zum ersten Mal bei Borussia Dortmund auftaucht. Die Kette, eine Dreier plus den beiden starken Außen, stand ja wieder wahnsinnig weit hoch. Siehst es in der zweiten Hälfte auch nochmal. So, das ist scheinbar ein wiederkehrendes Problem bei Borussia Dortmund. Ich habe den Favre gestern gesehen in diesem Blick. Ich meine, er ist ja, wie er es hinnimmt, ist er wieder fantastisch. Er sagt, verdammt nochmal, wir schießen 3 Tore auswärts. Dann kannst du nicht verlieren. Darfst du nicht verlieren.
Stefan, schauen wir noch mal, vielleicht nochmal auf die Szene, genau. Stehen die drei ein bisschen zu weit auseinander auch für dich, die beiden?
Ja, Hummels orientiert sich schon ein Stück weit auf die linke Seite. Ja. Deswegen machen sie die Mitte auf. Und das ist natürlich ein genial gespielter Ball. In die Schnittstelle rein, nimmt er perfekt mit. Amiri. Hat ihn dann auf seinen linken Schlappen. Und dass er dann eiskalt ist, das wissen wir alle. Haben sie halt richtig gut gespielt.
Ja. Guido, vorher aber auch schon, ne? Im Mittelfeld sehr viel Platz für Leverkusen. Ne?
Ja, ich glaube, grundsätzlich hat Dortmund unglaublich viele Ideen beim Spiel nach vorne mit Ball. Aber die Idee, was machen wir, wenn der Gegner den Ball hat, die ist nicht so ausgeprägt. Also da gibt es keine Spieler, die jubeln, wenn der Ball weg ist. Es gibt Mannschaften, da freuen sich Spieler richtig, wenn sie einen Ballverlust haben, weil sie dann hinterherwetzen können. Also dieses konzertierte Verhalten, das Schwarmverhalten, das hat, glaube ich, RB Leipzig auch erfunden fast schon. Das gibt's da nicht. Aber grundsätzlich bin ich bei Reinhold. Geiles Spiel. Ich liebe Lucien Favre, der soll so weitermachen. Und dann werden die Bayern Meister, RB Zweiter und alles ist gut.
Das hab ich immer nur das so Gefühl, aber dass so Verteidigen auch nicht mehr so gewollt ist oder vielleicht auch nicht mehr so, ja, nicht mehr in ist?
Das glaube ich eigentlich nicht, weil wir haben jetzt ja auch erlebt, dass für Verteidiger richtig viel Geld inzwischen ausgegeben wird. Also da hat sich ja ein bisschen was verändert. Es wird für Offensivspieler immer mehr Geld ausgegeben werden, für die absoluten Superstars. Aber man sieht ja, ich glaube, Liverpools Erfolg ist nicht nur auf Jürgen Klopp oder so gegründet, sondern ein Virgil van Dijk spielt schon eine ganz, ganz zentrale Rolle. Ich kann mich erinnern, ich war bei dem Spiel Salzburg gegen Liverpool. Da ist der Erling Haaland in der 40. Sekunde, hat einen Steilpass bekommen und ist losmarschiert. Und dann ist er einfach auf den Van Dijk draufgelaufen. Und das hat richtig gescheppert.
Dann ist er abgeprallt.
Dann ist er abgeprallt und dann war erstmal das für die erste Halbzeit mal geklärt, wo es lang geht. Was mich bei Dortmund so überrascht, sind diese Brüche, die die im Spiel haben. Also auch in dem Pokalspiel in Bremen, erste Halbzeit, das war nichts. Dann nach dem 2-1 habe ich gedacht, so jetzt machen die das Spiel, bringen es nach Hause.
Bringen sie es aber nicht,
und auch gestern, die spielen phasenweise unheimlich guten Fußball. Die können auch verteidigen. Aber diese Brüche in diesem Spiel, die führen, verspielen.
Aber das ist kein ausschließliches Defensivproblem. Das ist
nein,
eine mentale
das ist ein
Geschichte,
Problem dieser Mannschaft.
Wieder ne? Plötzlich 20, 25, 30 Minuten auftauchen, wo du sie nicht wiedererkennst. Das ist das, was immer wieder auftaucht in dieser Saison.
Genau, man muss ja gestern sehen, hinten eine Dreierkette, also schon mal 3 Verteidiger. Can ist jetzt auch eher als Spieler
der
dazugekommen, der defensiver denkt. Ja. Sicherlich ist die Abstimmung jetzt mit Witzel, sieht man auch bei diesem Tor, noch nicht optimal. Also da waren große Räume frei, das muss ich sicherlich erst finden. Aber da waren ja genug Defensivspieler auf dem Platz. Und Defensive ist offensichtlich das, was man wollen muss. Das
ist gerade die Schwierigkeit, sagen wir mal so. Trotzdem den Ausgleich gemacht. Wie verteidigt ihr denn eigentlich hinten bei Standardsituationen? Mats Hummels nach einer Ecke.
Gut, dass Mats auch mal ein Kopfballtor macht.
Aber er ist schon ziemlich frei. Ne? Und dass einer da reinläuft, ist auch nicht so ungewöhnlich, oder?
Gut, man sieht es ja, man spielt ja Mann gegen Mann und wenn du dann schaffst, den einen mal frei zu blocken, wie in dem Fall den Sven, läuft da glaube ich sogar noch auf Jona dran, dann kommst du halt dann einfach nicht hinterher.
Ich glaube, das ist der Schrecken Haaland gewesen, der am ersten Pfosten erstmal wegzog und gleich 2 liefen ihm hinterher. Der Norweger läuft
so
vorweg.
Aus, ne?
Wobei uns der noch gar nicht als Kopfballungeheuer erschienen ist. Der macht ja seine Tore unten, komischerweise. Aber ich glaube, das war ein bisschen in dem Fall der Effekt und die Lücke für Hummels.
Boah, Stefan darf eigentlich nicht, so frei darf er nicht zum Kopfball kommen. Ne?
Ja, aber du hast es ja gerade gesagt, wenn sie den wegblocken und sie machen es geschickt, dann hast du in der Sekunde keine Chance mehr dran zu bleiben. Und dann ist es der halbe Meter oder der Meter, der dir dann fehlt. Und dass Mats Hummels in der Luft überragend ist, ich meine, das hat er hier gezeigt.
Da bin ich natürlich wieder, wahrscheinlich wie du auch, sag ich mal, oldschool. Wenn da jemand gestanden hätte auf der Linie, wie früher, ne, an der Pfosten, hätte man den rausköpfen können.
Dann hätte man den rausköpfen können, aber das macht man heute nicht mehr. Ja, die Torhüter wollen auch gewisse Freiheiten haben, die wollen niemanden mehr auf der Linie haben. Und das, was die beiden gerade schon gesagt haben, der wird abgeblockt und Bender fällt dadurch hin auf den Boden. Dadurch hat natürlich Mats die Freiheiten, den perfekt getimten Ball ins lange Eck zu köpfen. Das kann er und früher hätte den wahrscheinlich dort einer rausgeköpft.
Aber Herr Funkel, ganz ehrlich, kann man heute noch zwei Leute auf die Torlinie stellen? Das kann man sich doch gar nicht mehr leisten, oder?
Warum nicht?
Weil dann zu viele andere freistehen, oder? Dann würden wir öfter über andere Situationen reden. Ich meine, du willst ja mit vielen Spielern auch gerade diese
Blöcke dort. Aber es hat ja früher auch funktioniert. Warum soll das jetzt?
Ich glaube, dass in dem Moment, der Bender läuft ja, an dem Tag kommt man halt nicht vorbei, wenn der vor einem steht. Der Tar blockt ja fast mehr den Bender weg. Der läuft ja auf den drauf.
Beim Jonathan hinten drauf gerannt.
Also ich finde, mein Gott, wie viele Eckballtore macht Dortmund? Nicht so viele.
Gut, 2-1. Weiter geht's. Stefan, hast ja auch mal schöne Tore gemacht. So ein ähnliches Mal?
Ich? Mit Sicherheit.
Ach. Ich habe erstmal. Entschuldigung, bei Stefan muss ich ja gucken. Ja, hast du recht. Danke für die.
Das war ja nicht deine Distanz.
Nein, ich weiß gar nicht.
Du bist gar nicht so weit gekommen, oder?
Nee, ich habe außerhalb vom 16er, glaube ich, kein einziges Tor gemacht.
Aber
du wahrscheinlich schon öfters.
Habe ich gerade gesagt. Ja.
Er hat wahrscheinlich gefragt, weil er noch nicht so oft.
Er? Noch nicht mal im Training. Nein, den trifft er natürlich Weltklasse. Also der ist unhaltbar. Der geht ja nicht in den Giebel rein, also genau. Aber er kommt von oben und deswegen ist er unhaltbar.
War schon gewollt. Ne?
Der hat doch nicht mal richtig.
Das war gewollt, ja.
Also ist ja noch nicht mal irgendwie richtiger Druckball, sondern die Flugkurve ist sensationell.
Ja. Lucien Favre hat sich zum Thema Cleverness geäußert nach dem Spiel.
Schwer zu erklären, aber wir müssen das besser machen und das Spiel besser kontrollieren, weil wir 3-2 führen. Wir müssen reifer sein, wenn es unmöglich nach vorne, wir müssen den Ball besser halten, unnötige Bälle verloren vermeiden, weil das kostet sehr, sehr viel.
Also wenn ich das jetzt mal so interpretiere.
Ja, bitte, gerne.
Dortmund führt 3-2 auswärts in Leverkusen und jeder weiß, dass sie eine hohe Geschwindigkeit haben in ihrem Spiel. Nach dem 3-2 kann ich aber auch mal so wechseln, dass ich einfach mal hinten dicht mache und das 3-2 versuche nach Hause zu bringen. Mhm. Und dann muss ich vielleicht mal einen Offensiven opfern oder auch zwei und dann das Zentrum zumachen.
Stefan, aber genau das können die Dortmunder irgendwie nicht. Und das taucht immer wieder
auf. Ja, aber Spitzenmannschaften,
das hört sich aber nicht so, nicht so schwierig an eigentlich.
Ja, aber komischerweise kriegen sie es nicht hin. Genau das kriegen sie nicht hin. Auch wenn es in diesen 80 Sekunden zwei außergewöhnliche Tore waren. Einmal die Rettungsaktion von Schaar, die unglücklich läuft. Und ich meine, dieser Kopfball von Bender ist eine Sensation. Ja. Den macht er in der ganzen Saison nur einmal.
Ja, kommt auch in der ganzen Saison dann nur einmal
den Ball
natürlich. Aber die haben es, glaube ich, ganz gut gemacht, eben nach unserer Führung.
Ja.
Dann, wir haben Dragovic schon noch eingewechselt und haben dann Sven Bender noch vorgezogen ins Mittelfeld, um da ein bisschen mehr Stabilität reinzubekommen. Also,
lass uns chronologisch bleiben.
Ja.
2-2.
Gut. Stefan,
das kannst du trotzdem uns erklären. Kevin Volland. Wird er manchmal ein bisschen unterbewertet, sozusagen?
Er ist halt einfach ein Arbeitstier. Und wenn du ihn jetzt auf die Kopfballduelle gegen Mats Hummels reduzieren würdest, wird er nicht viele gewinnen. Aber er ist halt wirklich einer, der sich fürs Team opfert. Und so einen brauchst du einfach in der Mannschaft.
Naja, 9 Assists, 9 Tore.
Wir haben oft so Jonathan Tah kritisiert. Ich meine, hier müssen wir ihn loben für das. Das ist eine großartige Aktion.
Hat sehr gut gespielt gestern.
Ja, großartig. Und dass er das Ding so zurückholt, das ist eine Nummer, das siehst du selten. Also wach gewesen und sagt, daraus mache ich eine Torchance.
Mhm. Andere hätten sich die Leiste gezerrt, ne, Stefan?
Ja.
Du mit Sicherheit.
Ich frage auch gar nicht mehr so. Es bringt ja auch nichts. So. Sebastian Kehl hat sich auch nach dem Spiel geäußert. Wir hören mal rein.
Wir müssen gemeinsam verteidigen. Es ist nicht nur ein Problem der Defensive, sondern am Ende ist es ein gesamtheitliches Arbeiten. Und Leverkusen erst gar nicht in die Räume kommen lassen, wo sie dann nochmal gefährlich werden können. Und den Fehler haben wir heute erneut gemacht. Uns dann zu weit zurückgezogen. Das hat uns heute einfach wieder gefehlt. Dann auch die Ernsthaftigkeit, dann auch wirklich die Zweikämpfe zu führen und auch unbedingt gewinnen zu wollen. Auch nach einem 3-2 einfach unser Tor auch mal zu verteidigen. Das schenken wir einfach zu leicht her. Und natürlich sind die Jungs dann auf dem Platz gefordert. Das kann man von außen, da kann man von außen nicht mehr wirklich groß drauf eingreifen. Und da muss sich der eine oder andere einfach in die eigene Nase fassen.
Aber ich glaube, man sieht so richtig bei Sebastian, wie es in ihm rumort. Weil genau er wäre so ein Spieler, der dann auch mal die Leute zurückholt. Ja, sie haben zwei erfahrene Spieler mit Witzel und jetzt mit Kahn auf der Position. Aber sie kriegen das irgendwie nicht hin. Diese defensive Stabilität, vor allen Dingen, wenn man 3-2 führt, wie Stefan das sagt, dann musst du dich auch mehr zurückziehen, dann musst du mehr in die Zweikämpfe kommen, um eben den Druck der Leverkusener dann auch standzuhalten. Und darüber hinaus die Räume, die sich dann natürlich nach vorne ergeben, mit den schnellen Spielern, dann eben auch zu nutzen. Ja, und da fehlt so ein Mann wie Sebastian Gehl, der die Ärmel hochgekrempelt hat, der auf dem Platz vorweggegangen ist und das eben in den Griff gekriegt hat.
Aber das ist das Schlimme, man hört von den Verantwortlichen auch nach dem Spiel, die wissen das alle und sie können es einfach nicht, ne, Reinhold, oder? Oder was ist das?
Sie können sich umsetzen. Wir haben schon mal diskutiert, dass diese Sechserposition, okay, jetzt ist Can dazu gekommen.
Dafür hat man ihn ja geholt auch, ne?
Ja, aber dass auch Witzel und Delaney ist ja jetzt schon länger raus. Aber die beiden haben das nicht erfüllt in dieser Saison bisher. Ja. Und das sind zentrale Positionen, die auch diese Mentalität haben müssen. Sechser müssen das haben. Und das fehlt bei Dortmund. Und da sind die Abstände zu den Spielern manchmal so groß, dass dieses Kombinieren oder gestern mit einem herausragenden Amiri bei euch dann natürlich funktionieren. Dann gelingt Leverkusen plötzlich das, was sie gern öfter hätten.
Also sie hatten eigentlich alles in der Hand gestern, die Dortmunder. Wir schauen nochmal aufs 3-2. Du hast auch gesagt, die sind schon brutal stark, hast du gesagt. Na, auf der Gegenseite erstmal Kai Havertz mit einer Riesenchance.
Ja, macht er nicht rein und dann kriegen wir genau im Gegenzug das Tor. Ja, die haben natürlich Qualität. Haben sie da gezeigt.
Ja. Weiter. Jetzt geht's schnell, guck mal.
Jetzt geht's schnell, also das machen sie super.
Wolltest du damit sagen, man kann das auch manchmal nicht verteidigen?
Oder? Ja, manchmal. Vielleicht wie beim ersten Tor von uns. Das war schwer. Kai kriegt den Abstoß vom Torhüter.
Ja.
Und geht mit zwei Pässen auf einmal, steht man vorm Tor. Da hatten sie ja noch ein paar mehr. Aber es war am Ende super gespielt. Und du läufst hinterher.
Tolles Tor. Komm, das ist ein weltliches Gemälde des Fußballs da gerade hier.
Ja, das ist ja schön. Aber ich fand eigentlich Sebastian Kehl, das ist ja fatal, was er sagt. Man könnte das jetzt ja 2 Monate zurück nach einem anderen Spiel.
Ja.
Da hat er das Gleiche gesagt. Und wieder 2 Monate. Also das, was Stefan Effenberg vorhin auch gesagt hat, verteidigen ist die ganze Mannschaft. Dann, wir haben wieder eine Führung verspielt. Ich will jetzt nicht wieder von Mentalität reden oder solche Sachen. Aber, und dann wird gesagt, ja, von außen kann man da nicht mehr eingreifen. Nein, von außen muss man ja irgendwann vorher mal eingegriffen haben. Also die Mannschaft muss doch irgendwie Handlungsmuster bekommen, wie sie, wenn sie so ein Wahnsinnsspiel in Leverkusen dreht, 3-2 führt, wie bringen wir es jetzt ins Ziel? Eventuell irgendwann noch das 4-2. Also das ist dann der Unterschied, sagen wir mal, zum FC Bayern, wenn er funktioniert, also hatte ja auch mal eine Zeit nicht funktioniert, das passiert denen dann nicht.
Wir sprechen gleich weiter. Lucien Favre hat übrigens auch nach dem Spiel gesagt, er hätte sowas noch nie erlebt. Glaube ich sogar, ne? In so kurzer Zeit dann doch noch der Siegtreffer. Wir haben eben schon mit Stefan Kiesing kurz darüber gesprochen, also Lars Bender mit einem wunderschönen Kopfball. Alles gleich bei uns mit der Analyse des Spiels und ja, warum die Defensive von Borussia Dortmund einfach immer wackelt. Live aus dem Mittelfeld mit der Check 24 Doppelpass. Verspielt Dortmunds Defensive ja, alle Titelchancen. 93% sagen übrigens momentan, ja, das ist definitiv so. Wir haben übrigens eine neue Sport1-App, kann ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen. Können Sie alles verfolgen, auch diese Sendung. Also, soweit das. Und jetzt machen wir weiter mit Lucien Favre. Der hat ziemlich klare Worte nach dem Spiel gesagt.
Ich probiere mein Best, ein paar Fortschritte zu machen, ein paar Sachen zu korrigieren. Ich weiß und wir wissen, dass wir Schwierigkeiten haben. Ich habe das selten gehabt, seit ich Trainer bin, muss ich sagen. Aber das ist so, wir müssen weiter kämpfen und arbeiten. Das ist Sache von Taktik, das ist Sache von Aggressivität und das ist Sache von Antizipation und das ist viele Sachen, aber wir müssen das ein wenig verbessern, sonst ist es schwer.
Habe ich das falsch verstanden? Er hat ja gesagt, ich tue eigentlich alles, aber ja, die Mannschaft macht das nicht so richtig?
Oder? Mit Kehl zusammen zu sehen, das ist eine Kritik, die richtet sich ganz klar Richtung Spieler. Ja. Das, so ist es zu interpretieren, weil ich gebe euch alles vor, ich erzähle euch alles, also ihr setzt es nicht um.
Und ich meine, das ist aber... Das ist nicht nur Sache der Spieler. Du musst das natürlich denen im Training auch mal erklären, wie man gegen den Ball arbeitet. Also, dass man dann im Spiel plötzlich sagt, oh ja, wie geht denn das eigentlich? Das geht nicht. Also Lucien Favre, wie gesagt, geiler Typ, ich liebe den sehr. Aber die Mannschaften, die er trainiert hat, die hatten nie die ganz große Idee im Spiel gegen den Ball. Das war auch in Gladbach oder in Hertha nicht anders. Und erschwerend hinzukommt, glaube ich, bei Dortmund, die haben wunderbare Spiele, aber doch sehr viele Schöngeister. Bist du ja auch so ein Schöngeist? Viele Schöngeister.
Es braucht mehr Guido Schäfer-Kultur.
Oder auch Effenberg, wenn du auch sagst, die zwei Sechser. Das ist nicht nur eine Frage der Sechser. Das ist der ganze Sturm muss mit nach hinten, die müssen anlaufen. Das passiert nicht. Es gibt keine Kompaktheit. Und
aber du darfst schon
mal Guido, du musst es so interpretieren, dass hier das erste Mal Kehl und Favre ganz klar die Mannschaft
kriegt. Michael Zorc hat es auch gesagt.
Michael Zorc unter der
Woche. Ja, also,
das ist der Unterschied zu vorher, ist eine andere Haltung da.
Thomas, noch ein Satz zu dir. Es wird immer gesagt, Hummels ist nicht schnell, Akanji ist nicht schnell. Das stimmt, aber das darf gar nicht so zum Tragen kommen. Wenn sie kompakt stehen, kommen die nicht dauernd in Laufduelle. In Leipzig, die greifen auch so hoch an, die haben aber noch den Upamecano. Wenn da mal was durchkommt, der läuft auch mal einem noch einen 40-Meter-Sprint den Ball ab. Das schaffen Hummels und Akanji nicht, bei aller Liebe, das kriegen die nicht hin. Also, schwierige Geschichte und die denken mit Sicherheit darüber nach, dass das vielleicht mit einem anderen Trainer besser ist. Ich wünsche dem Lucien Favre alles Gute, aber ich glaube...
Aber wenn das stimmt, was du sagst, warum verteidige ich dann trotzdem so hoch? Da habe ich ja die Gefahr, ne, dass ich eben ausgekontert werde, wenn er sagt, die sind nicht schnell genug da hinten.
Also vielleicht kann man das ein bisschen mit der Bayern-Zeit vergleichen als Robben und Ribéry. Ich meine, es liegt ein bisschen zurück, aber wenn man das mal nochmal aufgreift... Die haben am Anfang auch nie mit zurückgearbeitet. Da waren die Bayern aber gut. Und dann haben sie angefangen, mit zurückzuarbeiten. Und dann waren sie sehr gut. Und das müssen sie auch tun. Und das waren absolute Weltklasse-Spieler. Und das müssen
sie in Dortmund auch tun. Die haben in der Champions League zurückgearbeitet. In Champions-League-Spielen haben sie super zurückgearbeitet.
In der Bundesliga auch. Und das gehört sich auch so. Also es kann ja nicht sein, dass drei vorne stehen bleiben, mit dem Fernglas nach hinten schauen, was die anderen sieben machen. Das geht natürlich nicht. Also das geht wirklich nur im Verbund. Das ist das A und O im Fußball. Das ist ja auch nichts Neues, was wir hier erfinden.
Wenn wir nochmal danach haken, was Lucien Favre gesagt hat. Heißt es eigentlich, die Mannschaft hört dann nicht auf ihn? Er will es vermitteln?
Ich weiß gar nicht, wie er mit... Mit der Sprache, mit der deutschen Sprache hat er nach wie vor auf jeden Fall Probleme, die Feinheiten, die Nuancen anzusprechen.
Aber ist das immer ein Alibi für die Spieler dann? Ich meine, das hatten wir in München auch mal als Trapattoni, da haben sie auch
gesagt. In Gladbach schon in Berlin.
Das kann ich mir nicht
vorstellen. Jetzt als Argument zu nehmen, sehe ich jetzt mal gar nicht.
Ja, aber er hat einen großen Titel gewonnen schon? Also hat er die ganz oben
mit seiner Sprache zu tun. Also
dann auch die ganz obere Ebene zu erreichen. Da ist wie bei der Mannschaft, fehlt irgendwo noch was. Das ganze Talent ist ja da. 5 Tore in Augsburg reichen dann, weil die eben nur 3 dagegen schießen oder so. Da kann man das noch wenden. Aber das sind jetzt ja Spiele, Leverkusen kann, sage ich zwar, gewinnt auch keine Titel, das ist irgendwie so drin, aber die können natürlich hervorragend Fußball spielen und punktuell auch solche Spiele bieten.
Werde ich ruhig, ne?
Aber ich sehe bei Dortmund dieses ganz oben, die oberste Luft, die haben sie nicht. Und die hat, glaube ich, auch Favre nicht. Und es gibt eben Trainer, die kommen an den obersten Punkt nicht ran. Niko Kovac war vielleicht auch dann am Ende nicht der Trainer für einen...
Aber Klaus, da sind wir wieder bei... Da frage ich jetzt Stefan. Sind dann nicht auch die Spieler gefordert?
Natürlich sind auch mal die Spieler gefordert,
da Verantwortung zu übernehmen. Der Trainer muss mir alles sagen und vorgeben. Muss auch mal selbst was
machen. Wenn man jetzt das Spiel gestern sieht und Dortmund führt dann 3-2, natürlich kann man dann sagen, verbessere mich, wenn ich was Falsches sage, dass auch ein Trainer dann mal reagiert und sagt, er wechselt den Sechser noch mit ein oder wie auch immer, um dann ein bisschen Stabilität zu bekommen. Trotzdem musst du auch als Mannschaft den Arsch in der Hose haben, mal zu sagen selber, ey komm, wir gehen jetzt nicht vorne drauf, wir setzen uns mal ein bisschen ab, um dann eben die schnellen Spieler auszuspielen. Das war auch nicht der Fall.
Also mal ganz gut, auch nicht auf den Trainer zu hören. Wie oft ist dir das passiert in deiner Karriere?
Es ist so, dass ich meinen Mannschaften eigentlich auch immer große Freiheiten gegeben habe, situativ. Wenn ich das von draußen nicht immer sofort klären kann, situativ, eigenständig zu handeln. Und wenn ich gesehen habe, dass das unserem Spiel gut tut, dann habe ich das auch nicht mehr geändert. Diese verantwortungsvollen Spieler, die brauchst du einfach auf dem Platz, ja, die nicht immer von draußen einen Impuls brauchen, sondern es eben auch selbstständig machen. Ich kann mir vorstellen, Stefan ist ein Führungsspieler gewesen, bei dir weiß ich das nicht ganz so genau, ja, der auch mal das ein...
Ich hatte nur kurz die Binde, um die Platzwahl zu gewinnen. Ich weiß schon, ja, alles klar.
Der mit Sicherheit auch das ein oder andere Mal oder Lothar oder was weiß ich, anders reagiert haben, als der Trainer vielleicht vorgegeben hat, weil es erforderlich war in der Situation auf dem Platz. Und das musst du als Trainer auch unterstützen. Sie können nicht nur immer das auf den Platz rüberbringen, was du in der Mannschaftssitzung besprochen hast, was du in der, im Laufe der Trainingswoche im Grunde dir erarbeitet hast. Der Gegner macht auf einmal was völlig anderes und dann brauchst du Spieler, die das situativ eben auch selbstständig ändern. Du als Trainer kannst das natürlich auch. Ja, in der heutigen Zeit ist ja so, dass manche Spieler dann Zettel kriegen und so weiter. Das habe ich nie gemacht, weil ich die Spieler trotzdem so erreicht habe, ja, um das eine oder andere umzustellen. Und ich glaube, das ist eben auch ganz
wichtig. Was steht denn auf so einem Zettel?
Ich würde sagen, dass heute zum Teil die Spieler übercoacht sind, dass sie so einen Rucksack von Informationen hinten drauf haben und deshalb die persönliche Freiheit.
Auch das kommt schon mal vor. Auch das kommt schon mal vor, ja.
Weil das ist ja das,
da was kommen wir heute vielleicht im Fall Unterschied. Leipzig noch dazu gleich. Ne? Ja, meintest du bestimmt auch, ne?
Da ist Guido absolut gefordert in der letzten Stunde dieser Sendung.
Das Problem aber, ja bei solchen Sachen ist ja diese, du nimmst den Spielern ja die Eigenverantwortung.
So, und das, so,
das erwartet man aber auch. Ja, gewisse Dinge zu erkennen, die du an der Seitenlinie gar nicht sehen kannst. Ja. In dieser Sekunde, wenn irgendetwas passiert, dann erwarte ich sehr wohl von einem Hummels, einem Witzel.
Dass er spürt.
Genau, erfahrene Spieler, gestandene Spieler, die alles gespielt haben, was man spielen kann, dass die genau situativ in der Sekunde eben Dinge verändern. Und dann heißt es nicht, ja, der Trainer. Nee, da muss man den Trainer auch mal ein Stück weit außen vor lassen.
Das machen wir. Hart formuliert, im Fall Dortmund, würdest du sagen, die Mannschaft lässt Favre im Stich?
Na, ich glaube nicht, dass sie Favre im Stich lassen, aber sie müsste aus meiner Sicht ein Stück weit mehr Eigenverantwortung übernehmen. Ja, gerade so Spieler wie Witzel und Hummels, das sind Weltmeister. Witzel noch nicht, aber der hat europäische Spitzenklasse. Ja. Und da muss ich auch mal von meinen Spielern erwarten können, dass sie im richtigen Moment auch mal das Richtige tun.
Was kann man jetzt machen? Was würdest du jetzt machen? Sie müssen ja lernen, den Sack zuzumachen, wie es so schön heißt. Ne?
Ja, ich würde versuchen, die Defensive zu stabilisieren. Das ist das A und O. Wenn ich 40 oder mehr Gegentore bekomme, dann kann ich kein deutscher Meister
werden. Aber das ist ja klar. Aber wie setze ich das um? Wie sieht das in der... Theoretisch verstehe ich das alles.
Ja, also ich würde vielleicht die gesamte Grundordnung etwas weiter nach hinten versetzen, weil ich ja auch schnelle Umschaltspieler habe. Ich habe ja so viele schnelle Spieler, aber ich darf dem Gegner erstmal nicht so viele Tormöglichkeiten geben. Und wenn ich dann im Ballbesitz bin, dann habe ich die Möglichkeit eben über Sancho, über Haaland, über den einen Hakimi und so weiter. Das sind ja alles schnelle Spieler. Ja. Ja, dann nach vorne. Und dann muss ich, und das hat Stefan eben richtig gesagt, das hat Heinkes reingebracht, nämlich diesen Weltklasse-Spielern beizubringen, dass sie auch nach hinten arbeiten. Und das haben sie nicht nur in der Champions League, das haben sie auch in der Bundesliga gemacht. Ich kann mich erinnern, dass Bayern München dann phasenweise nur 17 oder 18 Gegentore bekommen hat in 34 Spielen. Und das ist der Grundstock dafür, deutscher Meister zu werden.
Aber das ist ja wieder die Aufgabe des Trainers.
Das ist die Aufgabe des Trainers. In Zusammenarbeit mit der Mannschaft. Aber der Trainer muss es vorgeben.
Ja.
Das ist richtig.
Er kann, im vorliegenden Fall kann er sich auch mal bei Mats Hummels erkundigen. Dortmund ist 2011 und 2012 deutscher Meister geworden, nicht weil sie die beste Mannschaft hatten. Die hatte damals auch schon der FC Bayern, aber wie du es richtig gesagt hast, die haben Gas gegeben. Die sind nach vorne, nach hinten gewetzt, Schwarmverhalten, konzertierten Angriff und auch draufgehen, Balleroberung. Kloppo hatte damals eine sehr gute Idee, wie man wieder an den Ball kommt. Und deswegen sind die zweimal deutscher Meister geworden. Und FC Bayern hat eine Betriebsspionage damals betrieben. Also warum werden die denn Meister? Was machen die denn anders? Ja, die laufen mehr, die wollen mehr, die sind hungriger. Deswegen sind die zweimal Meister geworden. Jetzt sind die Bayern ständig Meister. Aber weil die bessere Qualität plus ein bisschen Taktik sich dann durchsetzt.
Das ist alles richtig. Aber sie waren Weihnachten mit Jürgen Klopp auch mal 18.
Ja.
Und Tabellenletzter.
Das war die Sollbruchstelle.
Das darf man auch nicht vergessen. Sie waren auch, es gab auch Phasen bei Jürgen Klopp, nach den zwei Meisterschaften, da waren sie Tabelle 18.
Ja, erster von unten.
Erster von unten.
So, wir machen einen Spot, dann reden wir gleich weiter. So, wir gehen nochmal zurück zum Spiel. Stefan, wir schauen nochmal auf den Ausgleich von Bayer Leverkusen.
Da ist die Mitte erstmal wieder auf, ne, bei Dortmund.
Ja, gut gespielt.
Ach so.
Na, die Mitte ist natürlich auf. Das ist genauso wie bei dem, bei dem 1-0 auch. Ja. Hummels orientiert sich jetzt wieder auf die linke Seite. Dadurch ist das Zentrum auf. Ja, aber Leverkusen macht es auch gut. Ja, also man kann jetzt nicht nur auf Dortmund draufgehen, was sie alles falsch machen. Grundsätzlich 16, 18, 20 Meter vor Tor muss das Zentrum zu sein. Punkt.
Und ihr habt auch immer geglaubt, da geht noch was, ne? Das hat man gemerkt, ne?
Ja, das hat man im Stadion auch gemerkt. Und du hast es auch gerade richtig gesagt. Also man darf jetzt auch nicht sagen, dass Dortmund da alles schlecht macht, ne? Sondern wir haben das auch teilweise gut gespielt. Auch ausgenutzt natürlich die Fehler. Genauso haben die Dortmunder unsere Fehler ausgenutzt. Die Kritik, die du da jetzt vorhin zum Beispiel gegeben hast. Wie haben denn die Dortmunder vor dem Bremen-Spiel gespielt, die Spiele?
Jeweils 5 Tore geschossen.
So, da war alles gut.
Ja, gestern aber nur, gestern nur 3.
Ja, also
in Bremen.
Ich finde es immer schwierig, sowas dann immer direkt schlecht zu reden.
Obwohl Lucien Favre selbst gesagt hat, also jetzt kommen die richtigen Aufgaben, hat er in Anführungsstrichen gesagt. Also das waren.
Trotzdem haben sie da Spielfreude gehabt, da sind sie nachgegangen, da haben sie 5 Tore gemacht. Ja, gestern war halt ein bisschen anderer Gegner. Pokal ist Pokal. Da sind wir auch froh,
dass wir Pokal ist Pokal, zahlst du kurz. Nein. So, und dann wollen wir, doch, nicht unerwähnt lassen, dass Bayer Leverkusen auch dazu beigetragen hat, dass es wirklich ein super Spiel war gestern. Das meins, ne?
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Ja, bevor wir auf die Leverkusener schauen, aber erst einmal nochmal der Blick zurück auf den BVB. Also wir fragen Sie ja zu Hause, verspielt Dortmunds Defensive alle Titelchancen? Weiterhin 93% der Meinung, dass das genau der Fall ist. Und auch wenn man sich so im Netz umschaut, da ist eigentlich immer nur die Defensive das große Problem. Hier steile These, mit keinem Trainer dieser Welt würde der BVB dieses Jahr Meister werden. Gut möglich, dass Favre nicht zum BVB passen mag, aber ich habe das Gefühl, dass das Problem woanders liegt. Oder eben auch hier, die BVB-Abwehr hat vergessen, dass sie jetzt nicht mehr für Bosch spielen, der ja mittlerweile eben Trainer von Bayer Leverkusen ist, wobei ich stark davon ausgehe, dass die Spieler das dann auch mal irgendwann mitbekommen haben. Wo wir gerade bei Leverkusen sind, da muss man sagen, Gegentore haben sie weniger als der BVB, 27 Gegentore an der Zahl und ein Mann ist sehr, sehr wichtig, zwar nicht, was die Defensivleistung vielleicht angeht, sondern eher die Offensive, ist fürs Tore vorbereiten und auch vielleicht auch Türchen schießen. Zuständig Kai Havertz nämlich, und wenn wir uns da mal ein paar Daten anschauen, das ist wirklich Wahnsinn. Aktueller Marktwert liegt ungefähr bei 90 Millionen. Wir wissen ja, Leverkusen, ja, heiß begehrter Mann, die wollen den natürlich dann irgendwann vielleicht auch für teures Geld verkaufen. 130 Millionen waren da ja zuletzt immer mal wieder im Gespräch. Insgesamt hat er schon 106 Bundesligaspiele absolviert, mit 20 Jahren sein 100. gemacht im Dezember, damit auch der jüngste Spieler, dem das eben gelungen ist in der Fußball-Bundesliga, 28 Bundesligatore insgesamt gemacht, 4 in dieser Saison. Also ein wichtiger Mann, gestern eben nicht getroffen, nur den Pfosten, und aber wie gesagt, das haben wir gerade schon gesehen, bei diesem 3:3 eben perfekt eingeleitet. Also der Mann, der dürfte richtig teuer werden noch.
Da sehen wir es nochmal an der Stelle.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Der macht auch jedes Spiel, der Kai Havertz, ne? Eigentlich, oder?
Ja, der hatte mal in der Vorrunde, in der Hinrunde hat er mal, glaube ich, 2-3 Wochen gehabt. Da war er auch verletzt. Das hat ihn auch mal ganz gut getan. Also nicht, dass er verletzt war, sondern dass er auch mal ein bisschen Kopf frei bekommen konnte.
Erklär uns mal seine Stärken.
Ja, seine große Stärke ist ja die Ruhe, die der einfach hat, ne? Das mit, auch mit 17, als er da bei uns schon trainiert hat, strahlt eine unheimliche Ruhe aus, wenn er den Ball bekommt, versucht immer seinen Mitspieler zu suchen und hat auch ein echt gutes Auge dafür.
Was würdest du ihm raten?
Ich kann ihm nichts raten. Das muss
er, du bist doch ein alter Sack, du kannst ihm doch was sagen. Du bist also ein älterer.
Ich bin ein älterer, danke. Schwierig zu sagen. Also er muss es natürlich alles selber wissen. Kann ja dazu eigentlich ehrlich wenig sagen.
Aber täuscht der Eindruck, dass es auch ein bisschen viel für ihn im Moment sein könnte?
Es war in dem Jahr sehr viel auf ihn eingeprasselt. Das stimmt. Also,
deswegen hast du auch gesagt, vielleicht war es mal ganz gut, dass er mal raus war.
Genau. Am Anfang der Saison waren auch sehr viele Berichte darum, wohin geht der, 150 Millionen und so weiter und so fort. Das ist nicht so einfach, und er ist ein ganz, ganz junger Kerl, der jetzt schon sehr viele Spiele gemacht hat. Deswegen tat ihm die Auszeit da mal ganz gut, denke ich. Und das macht auch irgendwann wieder Klick bei ihm. Er ist ein Wahnsinnstyp, charakterlich, und fußballerisch auch.
Wo würdest du sagen, steht er in seiner Entwicklung momentan?
Ja, schon noch auf dem Sprung. Also,
geht noch mehr.
Schon, oder? Klar. Jeder hat gesehen, was er für eine Qualität hat. Die hat er uns oft genug bewiesen. Das ist ähnlich wie bei Haaland. Der macht in den ersten Spielen die Tore. Und genauso wirst du das nicht in 20 Spielen noch haben, dass er jedes Spiel getroffen hat. Und so ist es bei Kai auch. Der wird immer mal wieder auch Spiele drin haben, wo er nicht so gut spielt. Und da musst du als Topspieler natürlich rauskommen. Aber ich finde, dass er daraufhin auf einem sehr, sehr guten Weg ist.
Wie siehst du ihn, Freitag?
Ja, so wie Stefan ihn jetzt im Grunde beschrieben hat. Er hat ein sehr, sehr gutes Umfeld. Er hat einen sehr, sehr guten Trainer, der ihm immer den Rücken stärkt, auch in der Phase, wo er eben nicht so gut gespielt hat. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Er ist ich kenne ihn ja nicht so gut, ein sehr bodenständiger Spieler zu sein, der genau weiß, was er will, der auch die Ruhe behalten hat in den Spielen, wo es nicht ganz so gut gelaufen ist. Und das ist für so einen jungen Spieler ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig ist, dass Peter Bosch hinter ihm steht, und das macht er, der ganze Verein steht hinter ihm, und der wird noch eine richtig gute, große Karriere vor sich haben.
Das Phänomen der Bundesliga ist, dass da 19-, 20-Jährige auftauchen, die so außergewöhnlich sind wie lange nicht mehr in der Güte. Ich meine, Jadon Sancho auf der anderen Seite bei Dortmund spielt eine herausragende Saison. Ich meine, aber hier bei Havertz wird es natürlich für euch, Stefan, ein bisschen eng, wenn schon so Empfehlungen kommen von Didi Hamann unter der Woche nach dem Motto, der passt gut zu den Bayern. Der hat den da schon hingedacht. Kratzen die schon bei euch vor der Tür?
Das ist ja auch, die Frage ist auch total schwierig. Was rate ich ihm zum Beispiel? Ja. Ist ja ein totaler Schwachsinn. Am liebsten würde ich natürlich, dass er bleibt.
Jetzt er wärst und hättest ein Angebot von den Bayern, würdest du hingehen? Das ist ganz einfach.
Ich habe es nicht getan.
Du hattest ein Angebot? Wann? Warum?
Warum, als ich noch in Nürnberg war. Warum? Ja. Musst du den Uli Hoeneß fragen.
Nein, warum hast du es nicht gemacht, wollte ich wissen.
Warum habe ich es nicht gemacht? Weil ich mich noch nicht so weit gesehen hatte in dem Moment, sage ich jetzt mal. Und ich habe dann den Weg eingeschlagen nach Leverkusen, ja, und jetzt bin ich immer noch da. Bei Kai weiß ich nicht, was er von sich selber denkt, ob er schon so weit ist, das zu machen oder nicht.
Redet ihr darüber? Kommt er zu dir, du bist ein erfahrener Hund, und sagt, Mensch, was würdest du in meiner Lebenssituation machen?
Das Thema quasi haben wir noch nicht geredet, nein. Ja. Es gab ganz viele andere Themen, da haben wir schon drüber geredet.
Ja, ich glaube, du flunkerst jetzt.
Ja,
das glaube ich nicht. Das glaube ich dir nicht. Über sowas redet man immer.
Ich bin ja jetzt nicht mehr sein Spieler sozusagen. Ich bin ja nicht mehr in der Spielerrolle, sondern in einer anderen Rolle. Da kommt er jetzt nicht auf mich
zu. Aber Fakt ist doch, dass es für seine Entwicklung das Beste wäre, erstmal noch in Leverkusen zu bleiben. Ja, da spürt er, so wie Friedhelm das gesagt hat, das absolute Vertrauen, auch in schwierigen Phasen, wenn es mal nicht so läuft. Er hat die Rückendeckung, das Umfeld ist perfekt. Und er hat doch noch locker 12, 13, 14 Jahre vor sich.
Nur der Verein könnte natürlich relativ viel Geld auch, ne, bekommen.
Oder ja, aber oft ist der Schritt ja wegzugehen. Ich meine, da gibt es ja eine ganze Liste bei Bayern München, wo es nicht funktioniert hat. Ja. Ob das immer der richtige Schritt ist für so junge Spieler, wage ich auch mal zu bezweifeln.
Ja. Stefan, du hast recht.
Ich glaube, das ist
ein Schritt RB Leipzig.
Ja, oder zu euch kommt er dann ein Jahr oder zwei und dann geht er mit Timo Werner irgendwo anders hin. Das kann ja auch sein. Aber also für ihn ist es mit Sicherheit gut, für seine persönliche Entwicklung wirklich bei Leverkusen noch zu bleiben.
Also du siehst ihn noch nicht bei Bayern?
Also so wie er die Rückendeckung bekommen hat in Leverkusen in einer sehr schlechten Phase, die bekommst du bei Bayern München nicht, Punkt. Das ist einfach so. Dann sitzt du auf der Bank oder, wenn es noch schlimmer kommt, auf der Tribüne. Da sagen sie aber, nein, wir halten zu dir, wir brauchen dich, wir vertrauen dir. Das ist halt der Unterschied zwischen dann den absoluten Top-Clubs, wo richtig Druck drauf ist, oder dann auch in Leverkusen, auch ein guter Club. Aber da hast du nicht so den Druck. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt für seine Entwicklung.
Und er kann als junger Spieler einfach mit viel Spielpraxis reifen. Ja. Er kann immer besser werden. Er spielt auch international. Ja. Und ich glaube schon, dass ihr auch dieses Jahr wieder international dabei seid. Ob die Champions League wird, das muss man abwarten. Aber ihr habt alle Möglichkeiten dazu. Und dann mit 19 oder 20 zu wechseln.
Ja, genau. Und diese 106 Bundesligaspiele, die er hat, die hätte er doch nicht bei Bayern München.
Nee.
Ist doch auch klar.
Gut, wir reden gleich weiter. Vorhin auch noch mal die Personalie Kevin Volland reden. Und wir sind natürlich auch bei den Leipzigern gleich live am Hotel und sprechen dann auch mit dem Sportdirektor, mit Markus Kröschel.
von Adel und Ben.
Live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check24 Torwartplatz. 7 Tore gestern in der Bayer Arena, das Entscheidende für Bayer Leverkusen. Kurz nach dem 3:3 federn das 4:3. Stimmt, wir sehen das nochmal. Dortmund Anstoß nach dem Ausgleich.
Ja, und da geht es dann im Tempo direkt nach vorne.
Jo.
Das ist ja das Spiel der Leverkusener auch. Jetzt aber die Dortmunder eigentlich in Überzahl. So, und jetzt gucken wir auf Lars Bender, der eigentlich schon den Rückwärtsgang wieder einlegt und eigentlich in die Defensive will. Denkt sich aber, nee, weißt du was, ich mach mich mal lang. Ja, trifft er natürlich perfekt. Super Tor. Richtig gut.
Er angemeldet hat, ich wollte eigentlich möglicherweise ausgewechselt werden, weil er so eine kleine Verletzung vorlag und dann sagte, nee.
Aber schau, jetzt ist er auf dem Weg schon zurück.
Zurück?
Jetzt, rennt er,
aus dem 16er?
Jetzt denkt er, könnte noch mal heiß werden.
Aber Stefan, Sie kriegen keinen Druck auf den Ball. Die Flanke war völlig frei. Da hätte ich sogar flanken können mit meinem alten Holzbein mit links. Also da musste natürlich enger drauf gehen. Im Idealfall.
Das wollen wir jetzt nicht nachstellen, muss man ja sagen an der Stelle. So, Peter Bosch hat erklärt, was er geändert hat, damit es doch noch zum Sieg für Leverkusen reichte.
Wir haben Leon Bailey reingebracht, ein Offensivspieler noch dazu. Wir haben Sven Bender ins Mittelfeld reingeschoben, noch ein extra Spieler dazu haben. Mehr Risiko, weil die haben Riesenqualität da vorne. Aber das war die am Ende die Spielweise, die uns noch der Sieg gebracht hat.
Hat er sich Dortmunder so verwirrt? Ja.
Das weiß ich nicht, aber wir standen einfach ein bisschen kompakter. Wir hatten mehr Zugriff in der Mitte.
Sven hat vorher hinten gespielt, ne? Im Prinzip.
Genau, Sven hat ja in der Fünferkette sozusagen gespielt, in der Zentrale. Wir haben dann auf Viererkette umgestellt, haben dann mit ihm und dann auch Dragovic, der dann auch noch reingekommen ist, einfach viel, viel sicherer in der Mitte gestanden. Und da kam halt dann auch nichts mehr zustande.
Stefan, kannst du mir eine Sache erklären? Ich dachte immer, Bailey wäre sozusagen der Spieler, der auf Dauer die Bundesliga beglücken könnte. Jetzt kommt er nur punktuell rein. Gestern gutes Ding, aber was ist los mit so einem Talent? Warum kriegt er den nicht hin?
Ich weiß nicht, ob es die Mentalität ist von ihm selber, aber er ist eigentlich ein herzensguter Mensch, wirklich. Ein sauschneller Spieler, guter linker Fuß, gestern hat er zwar mit rechts gemacht.
Aber Reinhold fragt ja,
aber
genau.
Aber, ja klar, aber es ist total schwierig, was es manchmal in, ich weiß nicht, ob es das familiäre Umfeld ist, was wir auch gehabt haben, schon auch mal oft als Thema. Ist schwierig zu sagen. Dann hat er natürlich dieses Jahr zwei rote Karten gekriegt, spielt nicht ins, passt nicht so ins Bild rein und ist schwierig.
Ist ein Dauerbetreuungsfall sozusagen.
Ja, man muss ihn natürlich richtig anpacken, klar. Mhm.
Aber das ist ja auch noch ein ganz junger Spieler.
Genau.
Ja, der auch noch lernen muss.
Darf man nicht vergessen,
ja. Der auch das ein oder andere an Fehlern macht, wie bei den beiden roten Karten. Ich glaube nicht, dass er das in Zukunft oder auch so schnell wieder macht. Auch so ein Spieler, der kommt aus Brasilien, dem muss man auch erstmal ein bisschen Zeit geben, dass er Potenzial hat, dass er richtig gut ist, das wissen wir alle. Ja. Und dass er das auch schon gezeigt hat. Ja, dass er aber auch Phasen hat, wo man ihm helfen muss, das macht Leverkusen mit Sicherheit, das weiß ich ja auch. Ja, dass man ihm einfach auch noch ein bisschen Zeit gibt. Das Talent und die Klasse hat er dafür. Und ich glaube auch, dass er sich dauerhaft in der Bundesliga durchsetzen wird.
Wie hat sich der Trainer entwickelt, Peter Bosch?
Gut. Allein, wie man gestern sieht, wenn man dann so eine Umstellung vornimmt, dann heißt das, dass man, ja, damals wurde ihm ja nachgetragen, dass er in Dortmund einfach nur offensiv spielt und nicht defensiv denkt. Und das hat er gestern gezeigt, dass er es eben auch anders kann.
Also er hat das Spiel gewonnen, sagen wir es so. Ganz einfach.
Du gewinnst solche Spiele nicht alleine. Also du gewinnst es als Trainerteam mit der Mannschaft zusammen. Würde ich sagen, also das ist so einfach so.
Gut, damit sind wir beim Trainerthema. Den ersten Trainerwechsel gab es in der Saison erst am 10. Spieltag. Das gab es seit 20 Jahren übrigens. Ich wusste das auch nicht. Trendwende war es trotzdem nicht. Inzwischen sind 5 entlassen. Der letzte aus dieser Reihe bist leider du.
Freigestellt.
So schaut's aus.
Auch Legenden haben keine Jobgarantie. Friedhelm Funkel musste gehen, weil die Punktausbeute trotz ordentlicher Leistung letztlich eine Katastrophe war.
Wir sind für unseren Aufwand einfach nicht belohnt worden.
Und Funkel ist von der Clubführung auch nicht belohnt worden. Mit etwas mehr Geduld zum Beispiel für seine überragenden Verdienste. Stattdessen Rausschmiss ohne Stil. So schaut's aus. Trainerwechsel sind weder neu noch besonders kreativ, aber meistens wirksam. Die jüngsten Beispiele. Bayern ist mit Flick besser als mit Kovac. Klinsmann sammelt mehr Punkte als Kovic. Gisdol sogar viel mehr als Bayer Lorzer in Köln. Dafür ist Bayer Lorzer in Mainz erfolgreicher als Schwarz. Bei 37 Trainerwechseln in den letzten 5 Jahren lief es danach in 31 Fällen besser. Das ist eine Erfolgsquote von 84%. So schaut's aus. Ob Düsseldorf zu retten ist ohne Funkel, bleibt offen. Der neue Trainer Uwe Rösler hat 3-mal nicht verloren und das Pokalviertelfinale erreicht. Das macht Hoffnung. Er steht 2 Plätze besser als Funkel, aber der rettende Platz 15 ist jetzt punktemäßig weiter weg als vorher. Wir fragen daher, wie schaut's aus? Hat Ihr Rausschmiss etwas gebracht, Herr Funkel?
Friedhelm, ich korrigiere das nochmal. Hat die Freistellung, nicht der Rausschmiss, ne?
Richtig.
Etwas
richtig
bewirkt?
Ich glaube, dass die Zeit ist viel zu kurz, um das jetzt schon zu beurteilen. Das wäre mit mir sehr schwer geworden und das wird auch mit Uwe sehr, sehr schwer, die Klasse zu halten. Das wissen wir alle in Düsseldorf. Und den Vorteil, den Uwe jetzt hat, er hat 2 Unterschiedsspieler wieder dabei. Ja, das habe ich in der Hinserie nicht gehabt. Wir waren im letzten Jahr schon eine gute Mannschaft, aber wir haben 3 Unterschiedsspieler gehabt, die uns erfolgreich gemacht haben. Das war Luke Baccio, das war Rahman und das war Kevin Stöger. Die haben in der ersten Halbserie gefehlt. Kevin Stöger ist jetzt wieder zurück. Das ist der Dreh- und Angelpunkt des Spiels von Fortuna Düsseldorf. Beshira kommt dazu. Der Kosovaner, der jetzt Beshira, das ist ein international erfahrener Spieler. Also das sind jetzt 2 Spieler, die die Mannschaft absolut besser machen. Und die habe ich leider nicht mehr zur Verfügung gehabt. Jetzt sind sie wieder da. Und deswegen glaube ich auch, dass Fortuna alle Chancen hat, die Klasse zu halten. Mhm. Weil die Mannschaft jetzt individuell wieder besser ist.
Mhm. War die letzte gute Saison eigentlich ein Fluch dann im Prinzip? Oder die Erwartungshaltung, sind die deswegen
das ist
natürlich
immer,
viel
das
höher
ist,
gewesen?
Das ist immer ein Fluch für eine Mannschaft, für einen Verein, der außergewöhnliche Leistungen gebracht hat. Und dann, wie gesagt, 2 Spieler, die für über 25 Tore zuständig waren, dann verliert. Ja, dann ist es immer schwer, das zu kompensieren. Die Ansprüche werden höher, wobei wir vor der Saison ganz klar gesagt haben, wir werden um den Klassenerhalt spielen. Das war jedem im Verein bewusst. Nur wenn es dann wirklich so kommt, dann steht der Trainer oft alleine da.
Trainingslager war, glaube ich, ganz gut, ne?
Noch? Ja, wir haben ein sehr gutes Trainingslager gehabt jetzt in Spanien, haben da schon versucht, andere Dinge in die Mannschaft hineinzubringen, anders aufzutreten. Ja, also eher anzugreifen, vorher im Grunde den Gegner unter Druck zu setzen, uns mehr Torchancen zu erarbeiten. Das hat uns vor allen Dingen in Leverkusen, wir haben in Leverkusen, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, dort haben wir sehr gut gemacht bis zur 80. Minute. Dann haben wir durch einen Torwartfehler das Spiel letztendlich noch verloren. Überhaupt kein Vorwurf an Flo, das weiß er. Und ja, mehr Möglichkeiten habe ich leider nicht mehr gehabt. Danach bin ich freigestellt worden. Und jetzt ist Uwe mit dieser Aufgabe vertraut worden, der es, soweit ich das beurteilen kann, bisher wirklich gut macht. Ja, das muss man einfach sagen. Er hat eine völlig intakte Mannschaft übernommen. Ja, das hat er auch selber schon so gesagt. Und die Arbeit, die er jetzt macht, glaube ich, dass sie gut ist. Er hat die Mannschaft sofort mitgenommen, was wichtig war. Und ich wünsche ihm und drücke ihm alle Daumen, dass mit Fortuna Düsseldorf der Klassenerhalt geschafft wird.
Warum glaubst du, hat man... Ja. Das, was du gerade beschrieben hast, da haben wichtige Spieler gefehlt und so weiter. Warum glaubst du, hat man dir nicht mehr Zeit gegeben? Weil du sagst, jetzt sind sie wieder zurück.
Ja, das können nur die Leute beantworten, die Entscheidung getroffen haben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, wir sind aus der Winterpause herausgekommen, eigentlich ganz gut. Und haben 2 weitere gute Spieler im Grunde jetzt dazu bekommen. Skripski, den haben wir von Schalke, den habe ich noch vergessen. Der ist jetzt verletzt gewesen. Ist ein weiterer Spieler, der dieser Mannschaft helfen wird. Also die Mannschaft ist jetzt stärker als in der Hinserie. Und darum ärgert es mich, dass ich diese Chance nicht bekommen habe, mit dieser Mannschaft in den nächsten Wochen.
Aber es gab keinerlei Anzeichen dafür.
Für mich persönlich gab es keinerlei Anzeichen. Vor allen Dingen nach dem Spiel nach dem Spiel gegen Leverkusen, wo wir alle zusammengestanden haben, Mannschaft, Trainer und, was wichtig ist, die Fans.
Ja, Frieden, du kennst doch diese Abläufe alle. Du hast doch ein Gespür dafür. Du warst doch so oft in der Situation. Du bist am Abend vorher, vor deiner Entlastung, noch absurd, ne? Trainer des Jahres in Düsseldorf.
Ja, das ist jetzt wieder was anderes. Das ist ein Tag vorher gewesen.
Ja, ein Tag vorher. Aber das da zu spüren, da passiert was hinter mir.
Die wusste ich, dass ich am nächsten Morgen das Gespräch haben werde. Weil bei der Wahl zum Trainer des Jahres in Düsseldorf waren 500 geladene Gäste, aber keiner vom Vorstand. Da wusste ich, am nächsten Morgen kommt der Anruf.
Es ist nicht eine absurde Situation. Du wirst ausgezeichnet und du merkst, keiner aus dem Verein ist da.
Ja, aber du kannst es ja letztendlich nicht ändern. Dass ich enttäuscht, verärgert war, das ist doch logisch. Aber
was sagt das über den Verein aus auch oder über die das entschieden haben? Ja. Du bist ja am nächsten Morgen hoch, ne? Richtig?
Ja, ja.
Dann haben sie gesagt, Dankeschön und auf Wiedersehen. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nicht ganz so.
Wir haben kurz nicht so brutal, aber.
Nicht so brutal. Wir haben miteinander gesprochen. Und sie haben gesagt, dass das, was man in solchen Fällen eigentlich immer macht, dass man sich die Entscheidung nicht leicht gemacht hat, dass man einen neuen Impuls setzen will. Und ich aus dem Grunde freigestellt wurde.
Wie viele Leute waren da anwesend?
4.
Und wer war der Wortführer?
Ja, das waren 2. Das war erst hat Lutz das Wort ergriffen.
Pfannenstiel
und? Lutz Pfannenstiel. Und dann hat Röttgermann, unser Vorstandsvorsitzender, das Wort ergriffen. Und dann habe ich dann letztendlich gesagt, wenn ihr das so entschieden habt, dann kann ich das auch nicht mehr ändern. Und bin rausgegangen und habe mich unten von der Mannschaft verabschiedet.
Ja. Es gab ja immer schon mal wieder Irritationen, möchte ich es mal nennen. Ne? Das fing jetzt auch an im Trainingslager, mit Klaus Reitmeier. Dass du gesagt hast, der Torwarttrainer, dass das Vertrauensverhältnis nicht mehr gegeben?
Ja, das war gegen Ende des Jahres.
Oder Ende des Jahres,
war es so, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Trainerteam und Klaus einfach nicht mehr so da war, wie wir uns das gewünscht haben.
Das war aber deine Entscheidung, ist richtig, ne?
Das war unsere Entscheidung, ja. Das
also vom Trainerteam? Oder
vom Trainerteam und ich habe das dann letztendlich auch ausgeführt.
Kannst du jetzt sagen, warum?
Nein, das sind ja Dinge, die wir damals entschieden haben und die behalten wir auch für uns.
Ein weiterer Vorwurf war ja, dass du die 2 älteren Spieler immer hast spielen lassen, Potzek und
Fink. Ja, das ist ja.
Ja, aber als
das ist ja an den Haaren herbeigezogen. Also ich habe Spieler spielen lassen, weil sie die Leistung gebracht haben. Und Adam und Olli, um die beiden geht's ja, Adam Potzek und Olli Fink, haben in der letzten Saison und auch in dieser Saison ihre Leistungen gebracht. Ja, und deswegen haben sie gespielt. Sie haben ja längst nicht jedes Spiel gemacht. Ja, sie haben gute Spiele gemacht, sie haben auch schlechte Spiele gemacht, wie andere auch. Und wenn sie schlecht gespielt haben, haben sie nicht gespielt. Dann haben andere Spieler gespielt. Also das ist ein Vorwurf, der wirklich an den Haaren herbeigezogen
ist. Ja, es wirkt so nach außen nur so, dass man nach Gründen gesucht hat, verstehst du? Fast verzweifelt, würde ich sagen.
Das kann durchaus sein. Wir haben in den letzten 4 Jahren so viel Erfolgreiches in Düsseldorf auf die Beine gestellt, wie seit 25 Jahren nicht mehr. Und da hat das Trainerteam natürlich einen großen Anteil mit der Mannschaft. Und vielleicht ist der ein oder andere zu wenig berücksichtigt worden in der Öffentlichkeit. Das kann durchaus sein. Ich war in den letzten 4 Jahren das Gesicht von Fortuna Düsseldorf und das hat einige nicht gepasst.
Ah, also du ganz warst, klar.
Das ist doch mal ein Stück Kern der Wahrheit möglicherweise.
Oder?
Das ist eine Geschichte, es drohte der Abstieg in die 3. Liga, wenn ich mich zurückerinnere. Und dann aus den kaum vorhandenen Möglichkeiten, diesen Weg zu gehen, zack, über die 2. Liga in die Bundesliga zu gehen, ist eine irre Erfolgsgeschichte. So, du sagst immer, Friedhelm, du fühlst dich diesem Verein so innerlich so verbunden.
Total.
Ja?
Total.
Wenn jetzt eine Möglichkeit da wäre, im Verein eine andere Tätigkeit zu übernehmen, würdest du ja sagen?
Wenn die Verantwortlichen, die jetzt dort die Verantwortung haben, nicht mehr da sind, ja.
Ja.
Wir bewegen uns ja in einer Branche der großen Eitelkeiten.
Ja,
wir werden wahrscheinlich, wir werden ja nachher noch auf Leipzig zu sprechen kommen. Da sieht man ja auch, wir haben vorher ja Guido drüber gesprochen.
Eitelkeiten in Leipzig?
Ja, aber Ralf Rangnick ist ja im Prinzip isoliert von dem neuen Trio, das die Führung hat, wobei Minzlaff hat ja lange mit Rangnick zusammengearbeitet. Weil eben das, glaube ich, in dieser Branche sehr schwierig ist, so über Schatten hinweg zu springen. Und jeder will so zeigen, dass er es ja am besten kann. Deshalb kann ich das verstehen. Sie sind da vielleicht dann, Sie haben den Ruhm abbekommen. Und das hat andere dann auch gestört.
Ja,
und
die Fans,
die Mannschaft, die waren ja, sie waren ja in der Saison vorher, war ja auch schon, im Prinzip wollte ja damals Palli Kutscher, glaube ich, war ja noch da, der hatte ja auch schon so Ideen.
Ja.
Genau. Und das,
da ging es um die vertragliche Situation.
Und insgesamt, glaube ich, gibt es ein Handbuch für Trainerwechsel. Also irgendwo möchte ich die Verantwortlichen, es ist, glaube ich, nicht, wie man sowas abwickelt. Man wird nach einer Niederlage direkt Flash-Interview. Da soll man dann schon sagen, ja, wir stehen voll hinter dem Trainer, der kriegt noch 3 Spiele. Und dann kommt man irgendwo nach oben in den VIP-Bereich und da sitzen noch ein paar andere, die auch mitreden und die sagen, was hast denn du da unten erzählt? Okay. Also ich glaube, dass so ein Trainerwechsel abzuwickeln nicht eine ganz angenehme Aufgabe ist. Du musst
trotzdem noch mal nachhaken, wer muss denn jetzt gehen, damit du anfängst?
Nein, das ist ja viel zu früh darüber. Das ist ja jetzt
sind
viel
das
zu,
die beiden Namen, die du eben gesagt hast?
Das ist ja
jetzt, oder?
Nein, das ist ja jetzt viel zu früh darüber nachzudenken. Das sind.
Hörst du mal auf bitte, wenn ich ihn was frage.
Nein. Also ich muss jetzt erstmal ein Stück Abstand gewinnen von dem.
Also du hast immer gesagt, Trainer mache ich nicht mehr. Ne?
Nein, das mache ich nicht mehr.
So, das also es kann nur eine andere Funktion sein.
Das steht 100% fest. Darauf habe ich mich seit 2 Jahren vorbereitet. Als ich vor 2 Jahren gesagt habe, Fortuna Düsseldorf ist meine letzte Trainerstation. Das ist und bleibt so. Unumstößlich. Ich war 30 Jahre Trainer und ich glaube, dass dann eben jetzt, so wie es gelaufen ist, die Zeit gekommen ist, das auch wirklich umzusetzen. Was ich dann möglicherweise in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten mache, das weiß ich jetzt noch nicht. Da gibt's, es ist genauso wie, was wir eben gesagt haben, auf dem Spielfeld musst du situationsbedingt Entscheidungen treffen. Und das ist auch später so, situationsbedingt im richtigen Moment am richtigen Platz sein und dann schauen wir mal, wo der sein wird.
Also wir sind natürlich gut vorbereitet. Das weißt du, ne? Wir haben gleich noch ein paar Jobvorschläge für dich. Ne?
Okay.
Machen wir mal ein kurzes Break, weil Markus Krösche ist uns zugeschaltet. Hallo, guten Morgen. Markus, letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, dass es eine ganz, ganz wichtige oder die Woche der Wahrheit ist. Pokal hat nicht funktioniert. Habt ihr wieder was verändern müssen diese Woche oder bis zu diesem Spiel heute?
Nein, also grundsätzlich ist es natürlich ärgerlich, dass wir jetzt im Pokal ausgeschieden sind. Wir wollten unbedingt weiterkommen. Ich sage mal, der Spielverlauf war jetzt nicht so optimal für uns und ja, sind dann halt über die 90 Minuten dann halt auch verdient ausgeschieden. Jetzt ist aber ein komplett anderes Spiel und wir freuen uns auf das Spiel. Es wird ja ein super, super intensives Spiel mit 2 sehr guten Mannschaften und ja, wir sind sehr zuversichtlich, dass wir heute auch was mitnehmen können. Mhm.
Ihr sagt, es ist kein Endspiel, es ist nur ein normales Spiel um 3 Punkte.
Ja, natürlich. Ich meine, wenn du guckst, um welchem Spieltag wir jetzt sind in der Rückrunde, das heißt, wir haben noch genug Spiele. Es ist weder für Bayern noch für uns ein Endspiel. Es ist ein super Spiel aufgrund der Tabellenkonstellation. Es ist ein super Spiel, weil zwei richtig gute Mannschaften aufeinandertreffen, die sehr, sehr viel Qualität haben. Und ja, es wird ein super und geiles Fußballspiel. Wir freuen uns drauf. Aber es ist keine vorentscheidendes Spiel, weder für Bayern noch für uns.
Nehmt ihr das Wort Krise in den Mund?
Überhaupt nicht. Also ich glaube, dass wir in den letzten Wochen und Monaten sehr gut gemacht haben, dass wir sehr erfolgreich waren. Wir sind sehr, sehr gut, stehen sehr, sehr gut in der Tabelle. Sicherlich muss man sagen, dass wir in den letzten 2-3 Wochen das nicht geschafft haben, über 90 Minuten unsere Qualität auf den Platz zu bekommen. Das müssen wir wieder schaffen. Und wenn wir das schaffen, werden wir auch wieder Spiele gewinnen. Aber von Krise sind wir meilenweit entfernt.
Ja, und wie wollt ihr das machen heute?
Ja, wir werden genauso mutig Fußball spielen wie in anderen Spielen auch. Und wir werden versuchen, unsere Art und Weise Fußball auf den Platz zu kriegen, um Bayern heute wirklich auch an die Grenzen zu bringen. Bayern hat eine gute Mannschaft, keine Frage. Aber wir gehen auch ganz klar in das Spiel und wollen das Spiel gewinnen.
Darf Timo Werner heute wieder von Anfang an ran?
Das wird man sehen. Letztendlich ist es die Entscheidung des Trainers. Das wird sich jetzt in den nächsten Stunden entscheiden, was er genau vorhat, wie er es genau machen wird. Aber sicherlich hat Timo ganz gute Chancen zu spielen.
Sache des Trainers, da zahle ich mal für dich. Aber Frage nochmal andersrum. Wenn du Trainer wärst, würdest du ihn heute spielen lassen?
Ich bin ja nicht Trainer, von daher stellt sich die Frage ja nicht.
Also versuch dir doch das mal vorzustellen.
Duda ist schwierig für mich. Also ich war ja mal ein, zwei Jahre Trainer und habe damit abgeschlossen und von daher beschäftige ich mich mit solchen Themen nicht. Dafür haben wir einen guten Trainer. Der wird die richtige Entscheidung treffen.
Dann habe ich noch eine abschließende Frage. Haaland, den hättest du auch gern gehabt, oder? Warum hat es nicht funktioniert? Warum ist er zu Borussia Dortmund gegangen?
Gut, das ist eine Entscheidung, die der Spieler getroffen hat. Also natürlich, wir haben Interesse bekundet, haben eben auch aufgezeigt, was wir mit ihm vorhaben. Er hat sich für Dortmund entschieden, das ist so. Und für uns ist es grundsätzlich kein Problem, weil wir sehr, sehr viele gute Stürmer auch haben. Und das ist die Entscheidung des Spielers gewesen und damit ist das Thema auch für mich erledigt.
Ich habe doch noch eine Frage. Wie geht es weiter heute bei euch? Wie ist der Tagesablauf?
Ja, die Jungs sind jetzt gerade beim Anschwitzen, kommen jetzt gleich zurück und dann haben sie noch ein bisschen Zeit für sich, dann gibt es Essen und dann geht es dann Richtung Besprechung und dann Abfahrt ins Stadion.
Ich habe noch mal eine Frage. Was ist Anschwitzen heutzutage eigentlich?
Ja, 5 gegen 2 hat man das bei uns genannt früher. Bei dir glaube ich auch noch zu der Zeit.
Ah, Kreis meinst du.
Aber heute im Neudeutsch heißt das Anschwitzen. Genau.
Hätte ja sein können, dass sie auch in die Sauna gehen oder so. Weiß ich auch nicht an der Stelle.
Wir können auch Aktivierung sagen. Die Athletiktrainer sprechen bei uns immer von Aktivierung.
Markus, dann vielen Dank, dass du kurz Zeit für uns hattest. Wir wünschen euch ein schönes Spiel. Uns allen.
Sehr
danke.
Gerne.
Danke. Ist Anschwitzen bei dir auch 5 gegen 2?
6 gegen 2.
Wieso 6 gegen 2?
Ja, das passt dann besser. Wir sind 24 Mann und dann passt 6 gegen 2 besser. Mhm.
8, 16, 24.
Ja. Sehr gut, Stefan.
Du hast nur so überlegt.
Mit dem Trainerteam.
Einschließlich. Du hast mitgespielt?
Ja, natürlich.
Ehrlich?
Ja. Das und, kann ich noch.
Aber Beinschuss dann auch 5 Euro? Oder?
Beinschuss gibt es bei mir nicht.
Wie? Beinschuss gibt es bei dir nicht?
Nein, mir schießt keiner den Ball durch die Beine.
Ja, aber wenn du jemanden durch die Beine schießt?
5 Euro.
Gab es früher auch schon, ne, Stefan, oder?
Das gab es früher auch. Ja.
Ja. Komm, ich glaube, wir machen mal eine kurze Pause. Bei mir die bitte? Ja, bei mir war es noch D-Mark. Ich habe auch gerade, deswegen, ich war gerade ein bisschen gerät hier. Also, gleich geht's weiter dann bei uns. Mit Trainerwechsel, ob die was bringen oder nicht, das müssen wir gleich nochmal ganz in Ruhe besprechen. Hi von Heidel und Band, live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen, wieder zurück beim Check24. Doppelpass immer noch beim Thema Fortuna Düsseldorf. Und wir haben natürlich mit deinem Nachfolger gesprochen und einem deiner Spieler und die haben Folgendes gesagt.
Klar, wir spielen auch in den letzten 3 Spielen einen sehr guten Fußball. Natürlich brauchen wir Erfolge. Das weiß ich, wenn wir so weiterspielen, dass wir das nächste Woche hinkriegen. Deswegen, ja, mich freut es, dass wir so guten Fußball zurzeit spielen.
Die Mannschaft zieht unheimlich mit. Wir sind ja schon 2 Plätze geklettert. So, das macht auch erstmal Hoffnung. Ungeschlagen, weitergekommen im Pokal. Und jetzt müssen wir nur noch lernen, wie wir es machen, um dann die guten Leistungen dann auch zu belohnen mit 3 Punkten.
Ja, verloren hat er noch nicht, das stimmt auf jeden Fall. Ne?
Ja, das stimmt.
Neue Erfolgsgeschichte in Düsseldorf.
Wir haben 2 Punkte geholt in der Bundesliga gegen Frankfurt und Wolfsburg. Auf Dauer ist das zu wenig, nur unentschieden zu spielen. Ja, sie müssen in den nächsten, das hat er ja auch gesagt, sie müssen in den nächsten Wochen Spiele gewinnen, um ranzukommen. Der Abstand ist auf 4 Punkte angewachsen, auf Mainz 05. Und da gilt es jetzt dran zu arbeiten und sich endlich zu belohnen.
Das hört sich ein bisschen komisch an, Stefan, ne? Oder? Wenn man so sagt, wir sind jetzt 2 Plätze geklettert, haben aber noch nicht gewonnen.
Ja, du siehst natürlich dann nur das Positive. So ein bisschen, willst du es auch transportieren? Ist ja logisch. Was soll er sonst sagen? Kann er nicht sagen, 6 Punkte wär ein Traum gewesen. Wir haben nur 2 geholt, jetzt ist alles schlecht. Also er muss das schon alles noch positiv in der jetzigen Phase vor allen Dingen so drehen, dass es auch so rüberkommt. Das ist ja normal.
Haben Sie so viel besser gespielt jetzt?
Also ich glaube jetzt nicht, dass Sie so viel besser gespielt haben. Auch wir haben gute Spiele gehabt in der Hinserie, wenn ich an die Spiele in Frankfurt denke, in Gladbach denke, wo wir uns auch nicht belohnt haben, wo wir in der Schlussphase eine einzelne Führung noch mit 1-2 die Spiele verloren haben. Also wir haben auch in der ersten Halbserie gute Spiele gemacht. Aber wir haben eben nicht die notwendigen Punkte geholt. Und darum ist man zu dem Entschluss gekommen, jetzt irgendwas zu verändern. Ob das dann letztendlich hilft, wird die Zukunft zeigen. Das können wir jetzt alle nicht beantworten.
Sind ja noch ein paar Spiele, ne? Sagen wir an dieser Stelle.
14 Spiele. Sechs davon müssen sie gewinnen. Das ist ja auch das Ziel von Uwe. Ja, sechs Spiele zu gewinnen, das haben wir auch im Trainingslager ausgegeben. Du musst mindestens sechs Spiele gewinnen. Das wären 18 Punkte, 15 hast du gehabt, dann hast du 33. Dann hast du eine berechtigte Chance, in der Liga zu bleiben, wenn du noch ein, zwei Unentschieden holst. Die hat er jetzt schon geholt. Ja, also dann wäre er auf 35, 36, die brauchst du in diesem Jahr. Letztes Jahr bist du mit 29 Punkten, bist du 16. geworden und warst in der Relegation mit dem VfB Stuttgart. Die haben übrigens im letzten Jahr alle drei Absteiger den Trainer gewechselt und sind abgestiegen. Ja, Stuttgart hat zweimal gewechselt. Also da hat der Wechsel nicht geholfen.
Also du würdest unserer Statistik da widersprechen, die wir gerade hatten?
Ja, zumindest.
Was deinen Fall angeht.
Nicht meinen Fall, sondern aktuell aus der letzten Saison sind die drei Vereine Stuttgart, Hannover und Nürnberg abgestiegen, obwohl sie einmal bzw. zweimal den Trainer gewechselt haben.
Frieder, darf ich noch eine Frage stellen zu so einem Ablauf, wenn man spürt, die denken da oben anders, da passiert was im Hintergrund. Du hast das ja beschrieben, dass du das irgendwie so mitgekriegt hast, dass da ein anderer Weg eingeschlagen werden soll. Weißt du dann schon so, an wen gedacht wird? Hat dich Rösler überrascht oder hast du geahnt, der ist es?
Das ist nein, woher soll ich wissen, an wen die denken? Ich kann ja nicht in die Köpfe der Leute hineingucken.
Aber du hast gespürt, die sind am Recherchieren, am Gucken, die wollen...
Nee, auch das kriegst du als Trainer ja nicht mit. Nein, weil du ja viel zu sehr mit der Mannschaft auch beschäftigt bist. Wir haben bis zum letzten Tag vertrauensvoll miteinander gearbeitet und wir gehen auch heute noch vertrauensvoll miteinander um. Das wäre ja fatal, wenn das nicht so wäre. Wir haben vier Jahre lang so eng und erfolgreich zusammengearbeitet und ich habe es immer wieder gesagt, was die Mannschaft und dabei auch unsere Fans und wie die Fans in Leverkusen nach dem Spiel, nach einer 0-3-Niederlage reagiert haben, ja, das hat mir eigentlich den Glauben gegeben, wir dürfen weitermachen, weil oftmals ist das ja auch ein Faktor, wenn die Zuschauer, Trainer raus oder Mannschaft, wir wollen euch kämpfen sehen oder ihr habt schlecht gespielt. Nein, die Mannschaft ist fünf Minuten vor der Fankurve gefeiert worden. Wir schaffen das gemeinsam, wir kommen da raus, wir müssen so weitermachen. Ja, die Fans haben einen unfassbaren Anteil daran gehabt, dass wir so erfolgreich waren. Und deswegen habe ich zum Zeitpunkt nach dem Leverkusener Spiel nicht damit gerechnet. Okay. Dienstagabends, wie gesagt, ja, dann war es für mich Mittwochs
gar nicht. Das war ja auch schon zu spät sozusagen. Wobei Markus Krösche letzte Woche hier gesagt hat, er unterhält sich mit vielen anderen Trainern und tauscht sich mit denen aus und sagt das auch seinem Trainer. Das gibt es in Düsseldorf nicht scheinbar, ne? Hast du das überhaupt schon mal erlebt?
Ich habe das überhaupt noch nicht erlebt. Nein, das habe ich noch nicht erlebt. Okay. In all den 30 Jahren als Trainer. Es gab Vorstandsvorsitzende, die sind sehr offen mit dir als Trainer umgegangen.
Ja.
Die haben gesagt, Friedhelm, pass auf, unter vier Augen. Die Situation könnte gebrenzlig werden, die könnte knifflig werden. In den nächsten zwei Spielen, da müssen wir versuchen, mindestens ein Spiel zu gewinnen. Sonst...
Und wie bist du damit umgegangen dann?
Ja, sehr gut. Das war Harry bei Bruchhagen.
Ja. Hat dann immer
der größte Vertraute von mir, aber er hat mir das dann auch gesagt und ich fand das toll. Ich fand das toll, dass er das im Grunde intern unter vier Augen mir, das wusste keiner, das weiß bis heute keiner.
Hat sich das verändert?
Ich habe das hier das erste Mal gesagt. Das war so. Gott sei Dank haben wir beide Spiele gewonnen.
Hat sich das verändert in den letzten Jahren?
Ja, das hat sich schon ein Stück weit verändert, dass die Vorstände vielleicht auch Angst haben, das ein oder andere so offen anzusprechen. Warum, weiß ich nicht. Aber gestandene Vorstandsleute, ich kann mich erinnern an Altegör in Bochum. Ja, ein Mann von einem Kerl, also das war ein, der dicke Altegör und so weiter. Der kam zum Beispiel ich bin ja dann nach dem Abstieg hin nach Bochum und wir sind nicht gut gestartet. Und er hat das andersrum gemacht. Er hat sich vor die Mannschaft gestellt und gesagt, dieser Trainer, den will ich niemals entlassen. Ja? Rennt endlich, hebt eure Ärsche in Bewegung.
Darfst du ruhig sagen, alles gut.
Und dann werden wir auch wieder erfolgreicher sein. Das hat auch geholfen. Danach haben wir 17 Spiele nicht mehr verloren. Ja, sind Dritter geworden und sind in der Relegation gegen Borussia Mönchengladbach gescheitert. Das war, glaube ich, 2011. Ja, auch so geht es, dass du die Unterstützung bekommst, dass der Vorstandsvorsitzende, der wirklich viel, viel Macht gehabt hat in Bochum, das so eindeutig vor der Mannschaft gesagt hat. Das war für dich als Trainer natürlich auch gut. Und dementsprechend hat die Mannschaft dann auch ein Stück weit reagiert. Ja. Und nochmal, wir haben 17 Spiele nicht verloren und wären fast in die Bundesliga aufgestiegen.
Was glaubst du, warum hat sich diese Mentalität geändert? Liegt das an den Typen oder woran liegt das? Oder
ich glaube, die ganze die Situation insgesamt.
Mehr Öffentlichkeit, mehr Eitelkeit.
Ich glaube, dass der Druck vielleicht ein Stück weit größer geworden ist, dass manche auch getrieben werden zu solchen Entscheidungen. Ja, ja, von Leuten aus dem Umfeld, von Leuten und so weiter. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
Aber wenn man sagt, mit dem Druck, der natürlich wächst, hat das ja nichts zu tun, wenn du ausgezeichnet wirst in Düsseldorf als Trainer des Jahres. Ja, also wir reden ja immer von Menschlichkeit und Respekt und keiner ist da vom Vorstand. Also da hört es ja bei mir auf. Ja. Das hat ja nichts mit dem Sportlichen zu tun. Nein,
gebe ich dir recht.
Das hat ja nichts mit dem
Sportlichen zu tun, andere Geschichte
dann, was da gerade passiert ist. Ja. Niederlage, Unentschieden, zu wenig Punkte. Sondern das hat ja etwas zu tun, was du geleistet hast in einem Jahr oder darüber hinaus. Und ich glaube, alleine da gehört es sich schon anwesend zu sein, um ihn zu ehren. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber wir nochmal, wir schreien immer danach, ne, nach Menschlichkeit und Respekt und so. Gibt es das überhaupt?
Frag.
Nee, ich weiß es
nicht.
Gibt es natürlich nicht. Nee, eben. Ist doch das beste Beispiel. Es gehört sich nicht. Punkt. Und deswegen, und wenn der Friedhelm dann sagt, natürlich kann ich mir es vorstellen, nicht als Trainer, aber in einer anderen Position nochmal zurückzukommen. Aber dann müssen gewisse Herren da oben, dürfen nicht mehr da sein. Ja, dann sagt das doch alles. Ich wünsche Respekt mir, dass du wirklich nochmal zurückkommst. Ich hätte mir es auch gewünscht als Trainer, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn du sagst, nein, der Deckel ist drauf nach 30 Jahren, hoffe ich trotzdem, dass du bei Fortuna Düsseldorf nochmal eine Rolle übernimmst.
Ja, wir haben ja noch eine Stunde. Wir können ihn noch ein bisschen überzeugen. Ja, das finde ich gut. Haben sich die Werte verändert?
Das ist schwierig. Also ich glaube schon,
dass du bist ja so Schnittstelle jetzt zwischen Mannschaft und
Geschäftsführung, Sport, ja, genau. Und ich glaube schon, dass sich einiges verändert hat. Da reden wir auch über den Druck von außen, der da oft rein.
Also mit. Aber war der nicht früher auch da?
Nein, ich glaube nicht, dass der früher so groß war. Heutzutage geht das alles ein bisschen.
Oder was meinst du mit Druck von außen?
Ja, Journalisten, dann fangen die ja auch an zu schreiben und zu sagen, ey, jetzt hat Düsseldorf schon ein paar Spiele nicht gewonnen. Aber man muss ja mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Er hat die Mannschaft übernommen, die irgendwie am Boden war, hat es geschafft, Stabilität reinzubekommen, schafft es aufzusteigen. Jetzt können wir drüber streiten, letztes Jahr, ob sie vielleicht ein Platz, zwei Plätze zu viel erreicht haben. Aber du hast es vorhin gesagt, ihr habt zwei unheimlich wichtige Spieler verloren. Die wurden nicht ersetzt. Die wurden nicht 1:1 ersetzt. Und dass du dann nach 19 Spieltagen, wo es ein bisschen schwieriger läuft, dann schon quasi das Ganze aufgibst mit ihm als Trainer. Das finde ich geht also zu schnell.
Du hättest ihn nicht entlassen.
Ich hätte ihn auf keinen Fall entlassen, weil er einfach
freigestellt, Entschuldigung.
Also er passt da einfach super hin. Er hat die Mannschaft im Griff gehabt und das braucht halt dann auch ein bisschen Zeit.
Den Gegenentwurf zu dem, was Friedhelm Funkel gerade widerfahren ist, gibt es ja in Bremen. Jeden Tag gibt es das Bekenntnis, Flo, also Kohfeldt, macht es gut und wir machen weiter mit dem. Das ist ja der absolute Gegenentwurf. Es ist interessant, wie das da
aber glaubst du, die merken auch, wenn sie absteigen? So wie die das machen?
Bremen ist ein weites Feld. Das lässt sich nicht mit einer kleinen Antwort irgendwie hinkriegen. Nein.
Ja, wieso nicht? Na gut.
Können wir gleich drüber diskutieren. Gerne, wenn du möchtest, reden wir über Werder.
Ja, dann lass uns doch mal.
Aber das ist ja auch extrem schwierig. Ne? Ich finde schon, dass insgesamt die Trainerwechsel in der Bundesliga ein bisschen innovativer geworden sind. Früher gab es so einen gewissen Zirkel von Trainern. Das waren irgendwie 22, 23 und die sind so dann hin und her getauscht worden. Und wir müssen ja Trainerwechsel unterscheiden in höchster Not, in höchster Abstiegsnot. Oder geht es um Mannschaften, die doch höher angesiedelt sind? Also Trainerwechsel wie jetzt Hansi Flick. Oder letzte Saison Peter Bosch, ist natürlich, wenn ich zu einer Mannschaft wie Leverkusen komme, ist es ja wahrscheinlich, da ist genug Qualität da, dass dieser Trainerwechsel auch Erfolg haben kann. Wenn ich im Abstiegskampf, Friedhelm Funkel hat es angesprochen, letztes Jahr war Thomas Doll hat es nicht geschafft, Markus Weinzierl hat es nicht geschafft. Und wer war der Dritte?
Bleib doch bei der Stuttgart, jetzigen Saison. Du kannst ja Beispiele nehmen, Köln, Gießdorf oder jetzt Werder Bremen als Gegenentwurf oder hier Düsseldorf.
Aber du siehst natürlich einen Trainerwechsel, wenn ich den ohne diesen Druck vornehmen kann. Zum Beispiel Marco Rose. Ich fand das von Max Eberl also wirklich sehr mutig, aber das war eine klare Entscheidung. Wir wollen einen anderen Fußball spielen. Mhm. Wir machen da etwas. Leipzig hat sich frühzeitig Julian Nagelsmann gesichert, auch mit einer klaren Idee, wohin das gehen soll. In der Saison kann ich jetzt sagen, Bayer Leverkusen, ich kann es nicht beurteilen, warum hat Bayer Leverkusen in Köln nicht funktioniert und jetzt in Mainz ist er eine Woche später und dort scheint es zu funktionieren. Kann ich jetzt nicht erklären.
Klinsmann?
Klinsmann ist für mich kein Trainer.
das klingt jetzt... Ich ahnte, ja, dass es von dir so kommen, ja, würde.
Nein,
Wie meinst du das?
Ich habe Jürgen Klinsmann damals bei der Nationalmannschaft erlebt, von 2004 bis 2006. Jürgen Klinsmann ist aus meiner Sicht nicht der Trainer, sondern Jürgen Klinsmann ist jemand, das ist ein Manager. Jemand, der in einem Verein oder in einem Verband alles aufbricht, über den Haufen wirft und Kräfte freisetzt. Und er hat sich damals eine glückliche Fügung gemacht, dass er sich Joachim Löw als Trainer dazugenommen hat. Als er dann zu Bayern gekommen ist, hat er einen Mexikaner als seinen Co-Trainer mitgebracht, weil da, glaube ich, wollte er beweisen, dass er auch ein sehr, sehr guter Trainer ist. Und jetzt in Berlin, er hat ja ganz andere Visionen. Er passt halt jetzt zu diesem Investor Lars Windhorst. Da passt doch kein Dardai mehr, kein Zovic, wenn ich sage, wir sind jetzt der Big City Club. Da passt Klinsmann dazu, aber ich sehe jetzt nicht, dass er diese Mannschaft, sie spielen so einen Zerstörerfußball, aber die spielen ja keinen Fußball.
Aber Klaus, glaubst du, dass es funktionieren kann? Big City Club. Ich meine, im Moment spielen sie wirklich keinen Fußball. Sie sind nicht in der Lage, sich überhaupt eine Torchance zu erspielen.
Die haben gestern
diese
keine
Umstrukturierung des Vereins innerhalb einer Saison so radikal da reinzugreifen, was Jürgen Klinsmann gerade macht, ist großes Risiko. Großes Risiko. Aber nochmal, glaubst du, dass das funktionieren kann? Big City Club in Berlin.
Ich weiß ja nicht, in welcher Funktion er dann dabei bleibt. Aber zu diesem Trainerthema, Klinsmann.
Da gibt es hinter Nuri, es gibt noch einen, den Co-Trainer.
Das ist ja nicht verwerflich, wenn er sich da Staff aufbaut drumherum, die das machen, oder?
Wir haben damals in München eine Szene erlebt, da war der FC Bayern im Trainingslager in Dubai im Winter. Und dann hat Jürgen Klinsmann mit seinen 7 oder 8 englischen Helfern oder amerikanischen Helfern, haben die so eine Art Biathlon auf dem Fußballplatz gemacht. Es war ein Geschrei auf diesem Platz, alles rannte durcheinander. Und Uli Hoeneß saß auf einem Plastikstuhl am Rand, der Kopf wurde roter und roter. Und später dann, als Klinsmann weg war, hat er mal darüber gesprochen, so im internen Kreis. Und hat gesagt, er kam sich vor wie in einem Bienenschwarm. Der hat sich wirklich an dem Stuhl festhalten müssen, um nicht...
Man könnte auch sagen, da war Leben in der Mannschaft. Also man kann das auch anders sehen.
Natürlich, da war Leben in der Mannschaft.
Also ich meine...
Ich sage ja, er ist innovativ, er bricht was auf, aber er ist aus meiner Sicht kein Trainer.
Er ist Trainer, weil er seine Lizenz verlängert hat.
Verlängert bekommen hat.
Rainer, geht sofort weiter. Wie immer an der Stelle machen wir einen einzigen Spot, sind dann wieder da. So, im München haben wir nach dem Pokalturm. Den Borussia Dortmund haben wir den Trainer von Werder Bremen, Florian Kohfeldt, lange nicht gesehen. Und alle haben geglaubt, das ist der Turnaround. Man kann einfach nur sagen, Pustekuchen.
Die passende Körperhaltung zur Bilanz des Grauens, denn zuletzt setzte es 7 Niederlagen in 8 Bundesligaspielen. Seit über 10 Stunden warten die Bremer auf ein selbsterzieltes Ligator, der blanke Horror. Aber es geht noch schlimmer, denn das 0:2 gegen Union Berlin war die 5. Heimniederlage in Folge. Werder Bremen, noch nicht zerstört, aber am Boden. Der Verein zeigt sich allerdings selbstkritisch. Auch darum ist das probate und erfolgsversprechende Rezept Trainerwechsel keine Option.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn jetzt ein anderer Trainer an der Seitenlinie steht, dass dann plötzlich alles wieder besser läuft.
Und Florian Kohfeldt selbst hat ja bereits ausdrücklich betont, dass er von sich aus nicht aufgeben wird.
Ja, es bleibt ganz genau bei der Aussage. Genau wie letzte Woche könnte ich genauso wiederholen. Aber da ihr die alle auf Kamera habt, muss ich das nicht tun.
Der einzige Moment, in dem man Kohfeldt gestern lächeln sah. Aber obwohl Fans, Mannschaft und Funktionäre hinter ihm stehen, wie lange kann das noch so weitergehen? In der Trainerfrage steckt Werder in einem echten Dilemma.
Rainer, du hast eben angedeutet, ist es ein Dilemma oder ist es vielleicht sogar richtig einfach, was wir machen?
Großes Dilemma, ganz großes Dilemma. Ich muss dazu sagen, ich bin mit diesem Verein einfach so seit Kindesbeinen verbunden. Ich bin als kleiner Junge mal hingegangen und bin Mitglied in dem Verein. Und ich frage mich auch natürlich, ist das jetzt der richtige Weg? Also gestern hat es eine Veränderung gegeben nach Spielschluss. Das heißt, plötzlich hat sich Kohfeldt und nicht nur er von der Mannschaft einen Schritt distanziert. So hat die Mannschaft wirklich kritisiert, die er vorher immer geschützt hat. Nämlich dieses grundsätzliche Verhalten auf dem Platz. Nicht zu wissen, dass es in so einer Situation um alles geht und dass gebissen werden muss, was die Mannschaft nicht tut. Dieses Weserstadion ist ein besonderes Stadion. Dieses Weserstadion am letzten Dienstag gesehen, kann eine Energie entfachen, dass jeder Gegner erstmal sagt, was ist hier eigentlich los? Gegen Dortmund hat es wieder funktioniert. Okay, das war ein Spiel, wo du reingehen konntest, du konntest nicht verlieren. Ja, dadurch war die Freiheit für das eigene Spiel da. Jetzt gegen Union Berlin. Gestern war aber das Grundsätzliche wieder nicht da. Wenn, ich meine, man muss sich auch mal an sich selbst berauschen, darin besteht auch eine Qualität des Fußballs und eine Qualität des Weserstadions. Mhm. Dieses Stadion kann eine Mannschaft verrückt im positiven Sinne machen. Dann tust du Dinge, von denen du nie geglaubt hast, dass du sie wirklich
aber kannst. Aber es hat nur einmal funktioniert im Pokal. Davor haben sie fünf Heimspiele
in Folge. In der ganzen Saison nicht. Es gab nur einen Heimsieg gegen Augsburg. Und das war schon ein quälender Sieg, ein anstrengender Sieg. Ja. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Dass genau diese Qualität, die Werder immer ausgezeichnet hat, im Weserstadion was Besonderes zu entfachen, verschwunden ist.
Reinhold, er redet so ein bisschen über das Stadion. Also der Betzenberg, Kaiserslautern. Auch immer schwierig gewesen zu spielen.
Aber
wo sind sie heute?
Aber bleib bei Werder, erklär es mir.
Wie schätzt du das denn
an? Das ist ganz klar deren Philosophie, an den Trainer festzuhalten und da auch nichts anderes ranzulassen und zu sagen, nein, wir stehen zu dem Trainer. Ob das der Wahrheit entspricht, das werden wir wahrscheinlich in den nächsten 3-4 Wochen, sind wir da vielleicht auch schlauer. Mhm. Aber grundsätzlich finde ich das nicht schlecht. Ich bin sowieso ein Fürsprecher, auch in schwierigen Situationen. Mhm. Paderborn genau dasselbe. Okay, die haben andere Ansprüche, ganz klar, nicht keine Frage. Aber eigentlich und grundsätzlich finde ich das schon richtig, zu sagen, auch in einer schwierigen Phase halte ich am Trainerteam fest.
Ja. So, hier steht der Trainer über der Mannschaft. Das heißt, Kohfeldt ist nicht in der Kritik grundsätzlich. So, und wir gehen auch mit Kohfeldt in die zweite Liga. Das ist die Aussage, die wir aus Bremen hören. Ist das damit
Kannst du dir das vorstellen, wirklich?
Ey, die machen sich da wahnsinnige Gedanken natürlich, weil sie hatten die Hoffnung nach der letzten Saison, wir haben es jetzt endlich mal richtig gemacht. Wir haben einen Trainer generiert aus dem eigenen Verein. Kohfeldt kommt aus Delmenhorst, gebürtig, ist bei Werder groß geworden mit seiner Trainerarbeit. Und das ist genau das Werder-Modell, siehe Schaaf oder die lange Arbeitszeit von Otto Rehhagel. Da will Werder wieder hin. Und deshalb lassen sie von Kohfeldt nicht so schnell los, ist doch ganz klar. Aber gebe ich der Mannschaft Stefan damit eine Alibi, wenn es heißt, egal was passiert, wir gehen auch in die zweite Liga mit Kohfeldt.
Sie haben ja in der Zeit vor Kohfeldt, haben Sie Nuri in Skripnik gehabt, gekommen, schnell wieder weg, gekommen, schnell wieder weg. Genau. Die waren immer in so einer guten Phase und immer weg.
Aber die waren alle schon da sozusagen.
Und Thomas Schaaf ist eigentlich der Letzte, an den ich mich jetzt erinnere, der wirklich da eine Geschichte geschrieben hat, total positiv. Und da lag die Hoffnung, vielleicht aufgrund der letzten erfolgreichen Saison. Sie haben sehr gut gespielt, Pokal unglücklich gegen Bayern München ausgeschieden, wir erinnern uns alle noch. Und jetzt stecken sie in dem Dilemma. Also ich wiederhole mich, ich halte es Stand heute nach wie vor richtig, an dem Trainer festzuhalten.
Friedhelm, ist es ein Dilemma für den Verein?
Also ich finde es auch richtig, dass sie an Florian festhalten. Vor allen Dingen auch, weil die Entscheidungsträger das genau und richtig einschätzen können, weil sie auch erfolgreiche Fußballer waren. Das geht mit Bode als Aufsichtsratsvorsitzender los und mit Frank Baumann als Sportvorstand. Das sind zwei Leute, die aus dem Fußball kommen, die im Fußball erfolgreich gearbeitet haben, die mit Werder Bremen auch weniger gute Zeiten erlebt haben, dann aber auch wieder überragende Zeiten. Und die können das Fußballerische, die Zusammenarbeit zwischen Trainer und Mannschaft sehr, sehr gut aus eigener Erfahrung einschätzen. Und wenn Sie der Meinung sind, mit Florian geht es auch in den nächsten Wochen so, dass wir die Klasse halten können, dann müssen Sie das machen. Und Sie machen es und ich glaube, dass es bei denen keine Lippenbekenntnisse sind, sondern dass Sie das auch durchziehen.
Heißt ja oft, der Trainer erreicht noch die Mannschaft oder eben nicht. Hast du sowas auch mal erlebt? Hast du irgendwann mal das Gefühl, nee, jetzt komme ich nicht mehr ran oder die hören nicht mehr auf mich oder keine Ahnung?
Also um ganz
ehrlich, du verlierst die Kabine,
also, um ganz ehrlich zu sein, das Gefühl habe ich eigentlich nie gehabt, weil ich immer sehr von Anfang an, als ich Trainer geworden bin, 91 in Uerdingen, habe ich immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu den Spielern aufgebaut. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr wart Spieler, ich war Spieler. Und das Wichtigste ist ein gutes Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer. Wenn das vorhanden ist, dann kann man auch länger versuchen, miteinander zu arbeiten. Und das ist, wie gesagt, dort eben auch der Fall. Und dann müssen sie es auch durch.
Friedhelm, darf ich mal kurz reinkriechen? Max Kruse ist weg. Sonst hat sich die Mannschaft nicht großartig verändert. Stefan, du kennst es selbst aus eigener Erfahrung, wenn so ein elementarer Spieler nicht mehr da ist. Der ist nicht nur auf dem Platz wichtig, auch in der Kabine. Ich glaube, vielleicht hat man es ein bisschen unterschätzt. Adäquat war er nicht zu ersetzen. Ich weiß nicht, was der in der Türkei will, ehrlich gesagt. Aber ist das vielleicht der große Krebsschaden, dass er eben nicht mehr da ist? Der Max, Mad Max.
Mit Sicherheit auch ein Grund.
Aber ein Spieler, nur ein einziger, meinst du?
Ja, aber die Frage ist ja, inwiefern Bode, Baumann, Kohfeldt das gemeinsam sehenden Auges entschieden haben, zu glauben, sie können das anders kompensieren, also mit Osako oder sowas. Dann ist es auch, wenn ich als Führung nicht der Meinung bin, ich brauche einen neuen Typ Kruse, auch vielleicht von der ganzen Art, wie er ist, Zocker, und so bringt ja damit auch eine gewisse Qualität, Lockerheit in eine Mannschaft rein. Wenn Sie das gemeinsam der Meinung waren, dann finde ich es auch richtig, dass Sie den Trainer dann nicht alleine lassen. Also sich so ungefähr. Wenn Kohfeldt vielleicht gesagt hat, mir reicht das, oder das gibt es ja dann in manchen Vereinen, aber selbst Dortmund hat ja festgestellt, wir hätten einen Mittelstürmer und wir brauchen einen richtigen Mittelstürmer. Haben sie auch erst später korrigiert. Ja. Werder Bremen hatte sicherlich nicht die Möglichkeit, jetzt im Winter in so einer Form zu reagieren, weil dafür haben die das Geld nicht und ein Haaland kommt auf den Markt im Winter.
Was das Gute ist, Max Kruse kommt am 8.3., dann fragen wir ihn, warum er in der Türkei ist. Ne? Guido, du hast es nämlich gesagt, das machen wir. Gleich schauen wir auf das große Spiel heute Abend. Erster gegen Zweiter, die Bayern empfangen dann RB Leipzig, schalten nochmal zu beiden Lagern. Holen die letzten Informationen. Live von Adel und Bent. Wir sind zurück live aus dem Hotel am Münchner Flughafen. Ein Check 24 Doppelpass. Und Laura, wir schauen mal, was im Netz alles so los ist, ne?
Einiges los. Wir wollen natürlich erst einmal nochmal auf die Frage der Woche blicken. Verspielt Dortmunds Defensive alle Titelchancen? 93% von Ihnen zu Hause sagen ja, das ist der Fall. Sie können natürlich weiterhin abstimmen unter sport1.de und auch in der neuen App, im neuen Design. Also es lohnt sich, ein Blick da rein. Und natürlich über Werder Bremen wird auch viel diskutiert, über den Trainer Florian Kohfeldt. Hier zum Beispiel, ich will diesen Trainer nicht verlieren. Also viele sprechen sich eben auch für ihn aus. Der beste Trainer für Werder ist und bleibt Kohfeldt. Es gibt allerdings auch, wie immer eigentlich, auch kritische Stimmen. So leid es mir für Kohfeldt und Werder tut, aber nun muss ein neuer Impuls durch Trainerwechsel her. Und ein Mann bringt da Friedhelm Funkel ins Spiel. Ich habe es im Gefühl, dass wir Funkel bald als Interimslösung bis zum Saisonende bei Werder Bremen sehen werden. Punkt.
Deswegen warst du gerade so ruhig und bist rausgegangen zum Telefonieren. Ich habe das genau mitbekommen.
Ja, genau. Nein, diese Frage stellt sich normal überhaupt nicht.
Gut, also heute 18 Uhr, das große Spiel, die Bayern gegen Leipzig. Tabellenführer gegen den härtesten Verfolger. Eine Vorentscheidung im Titelrennen, die fällt sicherlich nicht. Aber für beide Trainer könnte das Spiel trotzdem richtungsweisend sein.
Frustwoche für Julian Nagelsmann. Tabellenführung weg, aus im Pokal und die eigene Mannschaft sichtbar im Formtief. Seit der Winterpause hat RB kein Spiel mehr über 90 Minuten gut durchgespielt. Hat Nagelsmann im Training überzogen? Ich fordere schon viel und bin immer an der Grenze der Überforderung. Hat der Trainer die Grenze überschritten und sich möglicherweise auch verzockt? Gegen Frankfurt im Pokal kommt Top-Torjäger Werner erst nach einer Stunde ins Spiel. Zu spät. Und in der Bundesliga ist ein 4-Punkte-Vorsprung in einer Woche zu einem Rückstand geworden. Kann der Hochtalentierte sich selbst und sein Team aus dem Loch ziehen? Braucht Nagelsmann vielleicht mal einen sachdienlichen Hinweis von Ralf Rangnick? Und würde er ihn annehmen? So oder so. Die Leipziger Ergebniskrise kommt zu einem blöden Zeitpunkt. Denn Bayern ist im Aufwind und schöpft dank der klugen Menschenführung von Hansi Flick sein Offensivpotenzial beängstigend gut aus. So gut, dass Präsident Heiner ein Loblied auf den Trainer singt und einen neuen Vertrag in Aussicht stellt. Natürlich nur im Erfolgsfall, also im Titelfall. Flick wird sich seine Weiterbeschäftigung also noch sauer verdienen müssen. Die Entscheidung wollen die Bayern nämlich erst im Sommer fällen. Doch Flick ist längst auch für andere Clubs interessant geworden und soll bereits Angebote haben. Wir glauben daher, Flick wird bestimmt nicht bis zum Sommer warten.
Stefan, was glaubst du?
Also erstmal finde ich es gut, dass die Verantwortlichen relativ früh gesagt haben, bis zum Sommer auf jeden Fall. Das ist schon mal ein ganz klares Zeichen. Und dass die Bayern-Verantwortlichen sich jetzt Zeit nehmen, den Februar, den März, das jetzt noch zu beurteilen und zu beobachten, die Champions League.
Warten Sie auf
jetzt.
Die Champions League? Hast du natürlich, den Eindruck?
Ja, klar, ja, ne?
Oder?
Natürlich.
Aber Chelsea ist ja machbar, ne?
Ja, aber dann kannst du ja hingehen im Februar oder im März und dann eine Entscheidung bekannt geben. Also ich halte ihn auch für den richtigen Trainer. Das habe ich aber auch bei Ancelotti gedacht. Lag ich auch voll komplett falsch.
Ja, habe ich da auch lagst beim, du falsch.
Beim Kovac gedacht, lag ich auch falsch. Mann.
Also frage ich dich gar nicht mehr zu sowas.
Nee, stell mal die Frage auf.
Bei Flick hat er es nicht gedacht.
Bitte?
Bei Flick hat er es nicht gedacht, dass er richtig ist. Also ist er richtig. Liegt diesmal ja,
wer
nicht
weiß, falsch. Wer weiß. Also eine Achtelfinale kommt, Champions League. Bayern kann ja durchaus ausscheiden gegen Chelsea. Dann sieht die Situation auch wieder ganz anders aus. Also Flick kam im letzten Jahr sehr gut gestartet, Punkte geholt, super Torverhältnis gehabt.
Im Moment sieht es auch gut aus, ne?
Ja, aber danach kam dann so ein bisschen der Einbruch. Jetzt haben sie so eine Phase total positiv auch wieder. Aber bei den, ich sag mal, Bayern-Verantwortlichen, da ein Urteil abzugeben, glaube ich. Aber es ist erstmal richtig, dass er bis zum Saisonende.
Ist es richtig abzuwarten, jetzt so lange? Bis Sommer?
Ich glaube ja gar nicht, dass die zwingend bis Sommer abwarten. Also ich meine, Herbert Heiner ist ja. Der war 15 Jahre Adidas-Chef, also der weiß ja, was er sagt. Der hat gesagt, wir bis Sommer treffen eine Entscheidung. Ja, da müssen sie eine treffen. Warum soll er jetzt sagen, im März treffen eine Entscheidung, im April? Damit setzt man sich ja unter Zeitdruck. Und die sind ja, er hat aber noch einen anderen Satz gesagt, wenn Flick weiter gewinnt, gibt es keine Alternative. Damit ist ja alles gesagt. Und Flick hat ja jetzt...
Wenn, ja, das Wörtchen, wenn nicht wir.
Nein. Flick hat doch jetzt eigentlich den FC Bayern, er hat doch Normalität wiederhergestellt. Also das, was der FC Bayern im Moment spielt, ist doch das, was man von dieser Mannschaft jahrelang gewohnt war und was man auch erwarten darf. Aber der FC Bayern definiert sich über den internationalen Wettbewerb, über die Champions League. Man muss doch nur mal die ganzen Aussagen hören. Rummenigge hört Ende 2021 auf, ich möchte noch einmal die Champions League gewinnen. Heiner redet schon davon, dass 2022 das Champions League-Finale in München ist. Ja. Und wir müssen alles tun, um dort dabei zu sein. Also da bin ich voll bei dir, Stefan. Wenn gegen Chelsea man scheitern würde, wieder im Achtelfinale, dann ist die Welt halt beim FC Bayern, sieht dann anders aus. Dann ist zwar die achte Meisterschaft, ich bin ja auch der Meinung, dass heute Abend, wenn der FC Bayern überzeugend gewinnt, dann ist das eine Vorentscheidung. Leipzig kann verhindern, dass es heute eine Vorentscheidung gibt.
Aber nimm es doch mal andersrum. Jetzt gewinnen sie gegen Chelsea, dann wird jemand sagen, okay, Hansi Flick ist der richtige Trainer, den übernehmen wir nächste Saison. Und die fliegen aber dann in der nächsten Runde raus. Und das wird allgemein. Und vielleicht verlieren sie das Bundesligaspiel dazwischen auch noch, aus welchem Grund auch immer.
Aber genau deswegen hat Heiner stellt sich ja gesagt, eine andere Frage. Wir sagen nach dem Achtelfinale, wie es weitergeht. Er hat ja den Zeitrahmen so schön...
Ja, sollte man aber vielleicht umdenken, weil ich eher ein Freund davon bin, dass ein Trainer sehr wohl auch Einfluss nehmen sollte auf die Kaderplanung.
Das werden sie ja tun. Das ist ja
so wie Leipzig das getan hat, mit Nagelsmann relativ früh verpflichtet und schon Einfluss auch auf den Zusammenbau der Mannschaft. Also das ist eigentlich der richtige Weg. Also ich bin überhaupt kein Freund davon zu sagen, im Sommer geben wir eine Entscheidung bekannt. Also ich glaube nicht, dass das wäre doch nicht.
Nein, passieren. Die geben die Entscheidung früher bekannt, definitiv.
Und heute Vorentscheidung, weiß ich nicht, vergessen wir meine Gladbacher nicht. Die sind auch noch drin im Kampf um die Meisterschaft. Nein,
die spielen ja heute nicht.
Ja. Ist ja egal, sind trotzdem im Kampf um die Meisterschaft.
Stefan, sind sie ich glaube, eine Stärke der Bayern ist jetzt auch, dass sie diesen Flick auch stark machen. Bei Kovac hatte ich immer das Gefühl, ist er via Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen an den Job gekommen. Ich habe mir gedacht, der arme Kerl, da muss ich ständig erklären, warum er überhaupt Bayern-Trainer geworden ist. Das ist jetzt anders. Er gibt ihnen so ein bisschen Beinfreiheit, den Chefs.
Er hat das Double gewonnen. Ne?
Ja, genau.
Und trotzdem ist er nicht mehr da. Ne? Also es ist auch keine Garantie, auch wenn Hansi Flick jetzt sehr erfolgreich sein sollte.
Ja, Hansi.
Verstehst du auch ihn so ein bisschen, dass er auch sagen will, irgendwann, ich muss ja auch wissen, wie es weitergeht? Und
ja, natürlich muss er weiter wissen. Aber ich glaube, dass sie intern auch Gespräche führen, die nicht an die Öffentlichkeit, dringen. Hansi macht einen überragenden Job beim FC Bayern. Das muss man einfach sagen. Der passt sehr gut dahin. Wie die Faust aufs Auge.
Ach so, du wolltest nicht zahlen. Verstehe. Ja,
wie die Faust aufs Auge.
Und du hast den Vertrag auch noch nicht aufgelöst.
Er kommt mit der Mannschaft klar, er hat ein tolles Trainerteam und darf einen nicht vergessen, der, glaube ich, ganz wichtig für das Innenleben dieser Mannschaft ist, das ist Hermann Gerland. Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Dieser alte Haudegen, ja, Hermann.
Ohne Bochumer gehen geht es gar nicht.
Hermann ist ein guter Ausgleich für manche Unstimmigkeiten vielleicht. Ja, das regelt er mit seiner Weisheit, mit seinem Alter und unterstützt Hansi Flick. Wenn du die Pressekonferenzen von Hansi siehst, wenn du siehst, wie er sich am Spielfeldrand bewegt, also ist einfach klasse. Mhm. Ja, und deswegen kann man den Bayern eigentlich nichts anderes wünschen, als mit Hansi Flick eine Ära zu prägen.
Ich muss nur Florian Plettenberg wieder dazu nehmen. Florian, hörst du uns? Ja, ne? Ah ja, da stehst du.
Bestens.
Macht Hansi Flick alles richtig im Moment?
Nicht alles, aber sehr, sehr viel, würde ich sagen.
Ah ja, danke für die Einschätzung an der Stelle. Reinhold, welche Frage wolltest du stellen?
Nee, er sieht so schick aus. Es überzeugt mich erstmal, wie er da steht als junger Reporter. Nein, ich finde ja, dass Bayern wirklich göttlich Fußball spielt. Aber dann plötzlich tritt eine Langeweile ein, denn sie langweilen sich über sich selbst. Dieses Phänomen war in Mainz so. Es war auch jetzt gegen Hoffenheim im Pokal so. Das, nach dem Motto, wir führen 4-1, ist doch alles schon okay. Und dann kommt irgendwie ein kritischer Moment plötzlich ins Spiel und sie kriegen es nicht mehr in die andere Richtung gedreht. Ich glaube, dass es heute gegen Leipzig nicht der Fall sein wird. Aber es ist jetzt zweimal aufgetaucht in den letzten Wochen. Sie dachten, haben wir doch alle schon im Sack hier. Läuft doch. Und dann tritt so eine Situation, die sehr, sehr eng war. Wenn Hoffenheim im Pokal diese Situation, wenn das Spiel 5 Minuten länger gedauert hätte noch, dann...
Aber es war beim 3-1 schon so, finde ich. Beim 3-1 hatte Hoffenheim auch schon sehr viele Torchancen gehabt, wo sie auch hätten rankommen können.
Aber das ist so
also das Thema vom Anfang der Sendung eigentlich, defensiv auch ein bisschen
Problem. Das ist eine Geschichte, das andere ist deine Mentalität. Wir haben das doch so im Griff hier, das Ding läuft. Und dann plötzlich haben sie so eine Ausstrahlung, ach, es langweilt uns alles hier ein bisschen.
Florian, wie siehst du denn die Rolle von Trainer von Hansi Flick?
Genau, um das einmal auszuführen. Er macht natürlich sehr, sehr viel richtig und er hat natürlich das Riesenfaustpfand in der Hand. Er hat die Kabine hinter sich und man muss natürlich auch sagen, das geht immer so ein bisschen unter. Hansi Flick hat Erfolg mit einer Mannschaft, die er so nicht zusammengestellt hat. Das darf man nicht vergessen. Er macht aus dem Material, das er zur Verfügung hat, und das ist ein kleiner Kader, macht er sehr, sehr viel. Und ich bin sehr gespannt, wie es sein würde, wenn Hansi Flick eben einen Kader auch für die kommende Saison zusammenstellt. Ihr habt das ja eben schon angerissen, natürlich werden Gespräche mit Hansi Flick geführt und natürlich ist Hansi Flick auch in Personalplanung für die kommende Saison mit eingeplant. Alles andere wäre auch töricht. Ich bin sehr gespannt, welchen Einfluss auch Hansi Flick haben wird bei Personalien wie Leroy Sané und Kai Havertz. Denn gerade Kai Havertz, das ist eine Personalie, wo wir auch wissen, Havertz, der hat richtig Bock, mit Flick zusammenzuarbeiten. Und das wissen natürlich auch die Bayern-Verantwortlichen. Und auch das wird natürlich mit in die Entscheidung eingehen, ob Hansi Flick weitermacht oder nicht.
Was glaubst du denn, wie lange Hansi die Füße stillhält? Er selbst?
Bin ich sehr gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hansi Flick bis Saisonende warten wird, bis die Bayern ihm mitteilen, lieber Hansi, du darfst Bayern-Trainer bleiben oder nicht. Hansi Flick hat das Interesse anderer Vereine geweckt, das ist ganz klar. Hansi Flick ist ja so ein bisschen wie Phönix aus der Asche gestiegen mit dem Erfolg, den er jetzt hat. Man darf ja auch nicht vergessen, er war ja in dem Sinne noch kein Cheftrainer. Man hatte ihn ja gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber die Art und Weise, wie er arbeitet, wie er auch verbal arbeitet, Friedhelm Funkel hat das hier eben gesagt, das ist anderen Mannschaften nicht verborgen geblieben. Und wir wissen, dass es gerade auch aus dem Ausland viele Vereine gibt, die sich nach ihm bereits erkundigt haben. Deswegen gehe ich davon aus, dass auch wenn Herbert Hainer im Gespräch mit uns gesagt hat, man will sich erst nach der Saison zusammensetzen, dass die Entscheidung vorher fallen wird.
Stefan, haben Kai Havertz und Hansi Flick schon telefoniert?
Also ich weiß gar nicht, woher er das hat, beziehungsweise warum sowas aufkommt.
Frag ihn doch mal,
woher
das hat.
Woher hast du das?
Lieber Stefan, wir sind sehr gut informiert bei Sport 1.
Ah ja, okay. Also,
das habe ich jetzt zum Beispiel zum allerersten Mal gehört, so eine Aussage, dass Kai Havertz mit Hansi Flick schon ein paar Mal telefoniert. Finde ich ein Schwachsinn eigentlich, ehrlich gesagt.
Nein, das habe ich
sowas reinzurufen. Ich glaube, Kai, man wird sehen, was daraus passiert.
Das sind alles ganz Fake einfach. News.
Ja, also.
Kennen wir doch.
Das meine ich ja auch mit diesem Bohren von, ja, wir sind gut informiert. Natürlich sind manche Dinge, die man mitbekommt und die man eventuell schon vorher aufschnappt. Aber sowas. Also ich glaube nicht, dass Hansi Flick gesagt hätte, wenn er mit ihm Kai telefoniert hätte, jemanden von Sport 1, er hat mit meinem Kai Havertz telefoniert. Genauso würde der Kai das niemals sagen. Deswegen würde sowas niemals rauskommen, wenn das überhaupt so zustande gekommen ist.
So hat er es aber auch nicht gesagt, Florian, oder?
Hat er gerade gesagt.
Nein, das habe ich. Ich hab nicht gesagt, dass die beiden miteinander telefoniert haben. Das ist auch nicht meine Info. Ich habe gesagt, dass Kai Havertz und die Seite von Kai Havertz sich sehr gut vorstellen können, mit Hansi Flick zusammenzuarbeiten. Man darf ja auch nicht vergessen, dass das Havertz-Management sehr, sehr gute Erfahrungen mit Bayern gemacht hat, weil die Havertz-Seite auch Serge Gnabry betreut und da natürlich ein Kontakt besteht.
Ja, dann heißt das ja, weil ich habe auch Informationen, dass Flick im Sommer Trainer bei Leverkusen wird.
Stefan!
Also nur weil
du hast gerade von Fake News gesprochen. Also, das passt auch da rein.
Wieder. Das sind aber ja immer diese Dinge. Nur weil der eine den anderen kennt, schließt man diese Dinge heraus. Wir kennen uns im Fußball alle irgendwie ein bisschen. Und da ist es auch ganz normal.
Aber warum glaubst du ihm das nicht?
Weil ich die Berater auch kenne von Kai. Und ich glaube, Kai, seine Berater kennen auch andere Vereine. Und haben auch irgendwo andere Spieler. Mhm.
Florian, möchtest du mal was erwidern?
Da gibt es nichts zu erwidern. Natürlich kennt die Havertz-Seite auch andere Vereine. Und natürlich sind andere Vereine auch im Rennen und bei Havertz. Aber nochmal, ich habe ja eben gesagt, dass die Havertz-Seite sich durchaus vorstellen kann, dass Kai Havertz mit Hansi Flick zusammenarbeitet, weil man sieht, wie Hansi Flick zusammenarbeitet. Und das ist doch eine schöne Nachricht für all diejenigen, die sich mit dem Havertz-Poker beschäftigen. Aber natürlich hat die Havertz-Seite auch den FC Liverpool im Blick, hat den FC Barcelona im Blick. Alles andere wäre ja auch töricht.
Und Bayer Leverkusen.
Ja,
aber schick sie so aus.
Ja, finde ich auch, Stefan. Das ist das Erste, was mir auffiel. Dann lass uns noch was zum Spiel
heute Abend. Viel wichtiger als das, was du gesagt hast.
Oh, das war jetzt lass ihn mal in Ruhe, bitte.
Nein, weil es werden dann immer Spekulationen. Also ich mag ja den Plätti, wir telefonieren auch gleich, wenn ich im Auto sitze. Aber und dann kommen eben die Seite des Vereins, in diesem Fall Stefan mit Leverkusen, einfach unter Druck und Erklärungsnot. Und das ist natürlich die Arbeit dann einiger Journalisten, die sich da herausnehmen und auch herausstechen. Nur das muss ja immer irgendwie eine Balance haben. Und wenn das nicht mehr ist, ja, dann...
Ja. Wir haben es ja vorhin auch gehabt, dass Kai wurde zum Beispiel von Peter Bosch sehr oft in Schutz genommen. Also ich glaube, dass die beiden sich auch ganz gut verstehen.
Ja, dürfen sie ja auch. Ja. So, Plätti wollte ich schon sagen. Florian, jetzt bitte noch die Aufstellung oder du hast Informationen zur Aufstellung, hoffe ich.
Ja, also wir gehen ganz stark davon aus, dass Thiago für Tolisso wieder in die Startelf rücken wird. Hinten wurde so ein bisschen gemutmaßt, ob Lucas Hernandez vielleicht in die Startelf rückt. Nach meiner Info wird das nicht der Fall sein. Hansi Flick setzt da aller Voraussicht nach wieder auf Jerome Boateng, der sich wirklich zuletzt stabilisiert hat. Und im Mittelfeld wird Leon Goretzka wieder in die Startelf zurückkehren, weil er in wichtigen Spielen einfach derzeit ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist für den FC Bayern. Und dafür könnte es Serge Gnabry oder Philipp Coutinho treffen. Aber wenn ich noch eine Sache sagen darf zu Kai Havertz, das haben wir auch berichtet heute, die Havertz-Personalie als solches ist beim FC Bayern natürlich ein Thema. Aber gesagt werden muss auch, dass es gerade auf Entscheiderebene um Salihamidzic, Kahn und auch Rummenigge ist man eben sich wieder nicht hundertprozentig sicher, ob Kai Havertz ein Mann für den FC Bayern ist. Es ist momentan also nicht brandheiß das Thema, das muss man wirklich sagen. Und die 130 Millionen, die dort kolportiert werden, die werden die Bayern für Kai Havertz definitiv nicht zahlen.
Boah, dann...
Punkt. Es war ja wie ein Statement des Pressesprechers des FC Bayern, Plätti, gerade. Darf ich noch was dazu sagen? es ist, man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich immer höre, die Harvard-Seite, die Harvard-Seite, die Harvard-Seite, sich nicht vom Management instrumentalisieren zu lassen und zu sagen, all das, was dort geredet, als feste Information 1:1 weiterzugeben. Das ist auch ein Spiel. Die Manager haben inzwischen so eine Macht bekommen. Und da muss man auch als Journalist auch vorsichtig sein, sich nicht immer alles von denen erzählen zu lassen und das auch nochmal kritisch genau anzugucken.
Aber ich muss leider sagen, Konjunktivjournalismus ist der Journalismus der Gegenwart.
Ich sag's aber trotzdem.
Leider.
Ja? Ja, aber es ist,
Hallo, lass uns doch jetzt mal zu unserem Sieg in München kommen. Ja. Was ist denn los mit euch?
Ja, ich finde Guido, wir hatten alle drauf gesetzt. Ja. So, Thomas, hier sitzt die alte Mainzer Blutgrätsche Guido Schäfer. Und er sehnsüchtet jetzt danach, endlich was zu Leipzig sagen zu können. Es ist die letzte halbe Stunde und es ist die
Nein, Guido noch 10, Schäfer 13 Minuten.
Nein, 13 Minuten. Nein, wir wollen ja auch gerade über Leipzig jetzt sprechen. Wir wollten erst mal sagen, vielen Dank, Pletti. Und mach's Telefon an. Stefan ruft gleich an.
Ja. Stefan, du übernimmst das.
Warum gewinnt denn Leipzig heute Abend, Guido?
Ich behaupte jetzt nicht, dass sie gewinnen, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass diese Mannschaft heute den Bayern wehtun wird. Also die stellen sich nicht hinten rein und warten, dass sie dann ein, zwei Dinger in die Kiste bekommen. Julian Nagelsmann ist ja ein Trainergott, der hat 1000 Pläne im Kopf, wie er das jetzt macht. Sie werden auf
Manchmal
jeden Fall
zu viele draufgehen. Vielleicht auch?
Bitte?
Manchmal zu viele?
Er hat sehr, sehr viele Ideen, das stimmt. Er hat sehr viele Ideen, habe ich die Story erzählt, als ich mal zugehört habe beim Trainerkongress, internationaler Trainerkongress in Kassel, hat er eine Rede gehalten, 40 Minuten, ohne einmal auf ein Manuskript zu schauen. Danach dachte ich, ich kann ein Atom-U-Boot fahren, bauen und nebenbei eine Bundesligamannschaft trainieren. Also begeisternder Typ, der blickt über den Tellerrand hinaus. Ich glaube auch, dass er vielleicht an manchen Stellen ein bisschen übertreibt und die Spieler überfordert. Aber heute werden die Leipziger werden in München mutig draufgehen. Die werden dem Thiago, der meiner Meinung nach der beste Spieler ist der Bundesliga, auf den Socken stehen. Und dann mit ein paar Kontern über den schnellen Timo Werner an Boateng vorbei. Ich sehe es schon vor meinem inneren Auge.
Obwohl, wenn denn beide spielen heute dürfen, ne?
Boateng hat 4 Kilo abgenommen. Da frage ich mich, war er vorher zu fett oder ist er jetzt zu dünn? Also irgendwas stimmt da nicht.
Wenn das denn stimmt, ne? Das haben wir ja gerade gelernt. Ja,
ich habe das gelesen, hätte 4 Kilo abgenommen. Ich habe 4 zugenommen. Ich war ja vorhin noch in der Sauna mit Beckmann. Deinen Körper hätte ich gerne, du.
Ist das jetzt ein Angebot?
Nein, dein Körper hätte ich gerne.
Du bist übergriffig, Guido.
Nein, aber ich habe mehrere Wetten laufen, dass Bayern natürlich Meister wird. Das ist ja völlig klar. Ja, wenn es normal läuft, werden die Meister, die sind besser als RB. RB ist jung. Diese jungen Spieler machen Fehler, die lassen sich einen Friseur einfliegen. Du bist noch zum Friseur selbst gegangen und hast dir da hinten das Ding da rein massieren lassen. Ja. Also sie machen nicht nur neben dem Platz Fehler, auch auf dem Platz. Ja. Aber die Performance, Guido, die bisher geleistet ist, die ist top.
Wird Vizemeister. Wir wollen jetzt nicht eure Saunagespräche hier auch noch haben. Also wir gleiten ja mal mehr ab. Ja. Wir müssen Friedhelm und auch Stefan leider verabschieden. Sie haben es mitbekommen. Ne? Sabine ist schuld. Also das Sturmtief. Ne? Sonst kommen sie gar nicht nach Hause. Vielen Dank, Stefan. Alles Gute. Danke. Bitte. Bitte mal auf. Bleibt drin. Ja. Herzlichen Dank. Wir sind trotzdem noch nicht am Ende. Wir machen noch weiter. Also. Nachwuchsthema Bundesliga pur, Landstein, Ruth Hofmann ist ihre Gastgeberin und unser Chefredakteur Dirk Seemann ist dabei. Hi von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24 und was gehen direkt zum Mannschaftshotel der Leipziger. Dort steht Stefan Kumberger. Stefan, hallo, grüß dich.
Hallo, servus in die Runde.
Gib uns mal noch ein schnelles Update. Was hat sich getan in den letzten Stunden?
Ja, die Leipziger sind mittlerweile pünktlich zurückgekommen vom Anschwitzen, haben sich jetzt ins Hotel zurückgezogen. Interessant war, dass sich Julian Nagelsmann mit seinem Trainerteam noch mal so 100, 200 Meter die Straße entlang zurückgezogen hat, hat die Sonne genossen, hat sich mit seinen Co-Trainern, darunter auch Moritz Volz, dem ehemaligen Premier League und 1860 München-Spieler, abgesprochen, die letzten Details geklärt und die Stimmung scheint gut zu sein. Ich konnte mich mit einem Betreuer noch unterhalten, der hat mir natürlich versichert, dass die Mannschaft gut drauf ist, aber er hat schon durchblicken lassen, allzu forsch wollen wir hier nicht auftreten. Sie haben einen Heidenrespekt vor den Bayern und sie sind aufgrund ihrer Jugend einfach eben noch nicht so erfahren, dass sie diese Topspiele einfach mal ohne irgendwelche Nervosität hinter sich bringen.
Stefan, das war's schon. Vielen Dank. Genieß die Sonne. Guido, du bist ja optimistischer da. Darf Timo Werner wieder ran?
Ja, natürlich, der muss ran. Ist ja ganz klar. Der wurde jetzt mal
geschont. Aber du hast ja gehört, sie wollen nicht so vorspielen.
Ja, das sagt der Betreuer. Also, das sind doch tolle Recherchen. Mit dem Betreuer würde ich auch mal recherchieren. Du. Geiler Typ.
Sag
mal, ja.
Was wird eigentlich aus Ralf Rangnick? Du weißt doch alles.
Ja, Ralf Rangnick guckt sich das Ganze im Fernsehen an. Der guckt jetzt auch live zu. Hallo Ralf, Legende der Leidenschaft. Ja, Ralf Rangnick hat mit RB Leipzig nicht mehr so viel zu tun. Er wird demnächst einen wunderbaren Verein übernehmen. Und,
interessant.
Ja, der hat jetzt schon...
der Verein befindet sich im Ausland
des Landes? Nein, Nummernschild M. Da denken manche, das wäre Mailand. Ist aber nicht Mailand. Ja, Ralf Rangnick ist leider nicht mehr im operativen Geschäft tätig für RB. Ich finde das nicht gut. Das ist traurig, sein Netzwerk geht flöten und all die tollen jungen Spieler, die er RB Leipzig zugeführt hat, die werden dann irgendwann über den Brenner müssen und dort bei einem Verein spielen.
Okay.
Also das ist keine gute Entwicklung für RB, nichtsdestotrotz werden sie auch in den kommenden Jahren oben mitspielen, aber für ganz nach oben reicht das natürlich nicht.
Wir gehen jetzt nochmal in uns, ne? Überlegen, wer könnte das sonst sein? Laura, mach inzwischen weiter.
Über den
Monaco
Brenner.
Zum Beispiel.
Ja, über den Brenner
über ist den Brenner.
Wir warten es einfach ab, würde ich sagen.
Über den Brenner kannst du überall hin. Ne?
Passieren. Wir bedanken uns erstmal bei den Spenden, bei den ganzen Zuschauern, die hier sind. Nicola Cristofalo, Bayern-Fanclub aus Apolda, die Zwölferbullen von RB Leipzig, Mario Weber, The Bottles, Reiners Räucherkäse und Patrick Kirschnick. Vielen Dank für die Spenden. Check 24. Verdoppelt wie gewohnt. Mehr noch die Frage der Woche. Verspielt Dortmunds Defensive alle Titelchancen? Im Netz war es eindeutig. 92% sagen also am Ende ja. Da sind wir, höre ich gerade. Und Sie haben auch angerufen, das haben Sie gesagt.
BVB hat in den letzten Transferperioden die Prioritäten falsch gesetzt. Sturm und Mittelfeld sind Champions League, Abwehr ist Kreisklasse. Und das schließt teilweise leider auch die Torhüterleistung mit ein. So kann man nicht oben angreifen und es geht darum, nun die Defensive auch ebenbürtig aufzustellen.
Es zeichnete sich schon am Anfang der Saison ab, dass die Dortmunder es versäumt haben, die Defensive zu verstärken.
Natürlich verspielt der BVB damit alle Titelchancen. Der BVB hat eine Offensive, die europaweit alles in Grund und Boden ballern würde, aber eine Defensive leider wie ein Kreisligist. Und deswegen müsste sich die sportliche Leitung bezüglich der Kaderplanung auch mal hinterfragen.
Danke für Ihre Meinung. So, 7 Tore waren heute Abend übrigens auch ganz schön. Und da ihr mich ja wieder gerade hier ein bisschen blöd habt aussehen lassen, ne? Wenn in Madrid ist, gibt es auch 2 Vereine übrigens, die es sein könnten. Überleg mal. Ja, danke schön. Real und Atletico. Also, schönes Spiel heute, schönen Sonntag. Wie gesagt, das Rhein-Derby ist leider abgesagt worden. Gladbach gegen Köln. Ich weiß gar nicht, wann die das wiederholen.
Damit ich nochmal Andi Merlos zitieren. Egal, ob Milan oder Madrid, Hauptsache Italien oder was war das?
Sehr schön, Reinhold, danke schön. Schönen Sonntag, viel Spaß. Jetzt in Bundesliga vor Langstein, Hofmann und Dirk Seemann. Tschüss.